Mal was, mal was.
Jetzt. Ich habe gerade mal, bevor du reingekommen bist mit den beiden Piraten, mich ein bisschen unterhalten.
Ja, lass uns mal ganz kurz hier, Alexander, sag doch mal was.
Mal was.
Mal was.
Andreas?
Ja, ich bin da.
Ah, okay. Nimmst du auf?
Ja, ich nehme jetzt auf und von mir aus kann es jetzt auch losgehen. Ich muss nochmal gerade, ihr könnt ja gerne schon mal anfangen. Ich pegel dann so ein bisschen dabei.
Und ich habe dann, ich habe den Eindruck, die beiden sind wahnsinnig müde von dieser ganzen Abgeordnetentätigkeit. Wir haben dann irgendwie geredet über, weißt du, wenn du jetzt Abgeordneter wärst, Philipp, und du würdest mich anrufen, ne, und du hast eine Flatrate. Ja, das ist auch ein großes Problem. Und du hast halt, solange du über Küchenradio redest, ist es halt klar, ist halt dienstlich. Dann aber erzählst du, ich habe gestern mit meiner Ex-Freundin gesprochen, das so und so und so, dann wird's privat. Dann darfst du das nicht mehr über dienstlich abrechnen. Sondern eigentlich nur noch privat. Weil es aber eine Flatrate ist, hast du das große Problem, wie machst du das? Eigentlich musst du auflegen und mit deinem privaten Handy anrufen.
Ja, herzlich willkommen zum Küchenradio, kann ich nur sagen.
Und das sind Probleme, von denen wir alle geträumt haben, die wir alle eigentlich nicht haben wollten, bevor wir Abgeordnete waren. Aber heute sind die Piraten Abgeordnete, nämlich
Alexander Baum. Alexander Morlang
und
Andreas Baum.
Andreas Baum, genau. Seit 100 Tagen sind die Piraten im Abgeordnetenhaus von Berlin.
Und wir machen heute die letzte Küchenradiosendung in 2011 und widmen die dem Thema.
Woher willst du das wissen? Vielleicht nächste Woche ist auch noch eine Sendung.
Ja, da ist ja Kongress.
Chaos-Kongress. Das mag schon sein, aber es kann ja sein,
dass Okay, das will ich nie ausschließen. Allerdings hat Cindy im letzten Jahr keine einzige Sendung gemacht, gefühlt. Und deswegen würde es mich sehr überraschen, wenn das in der letzten Woche des Jahres noch was werden sollte.
Also tötet Demokratie die Kreativität, weil das sind natürlich Probleme, über die hätten wir uns... Da wären wir nie drauf gekommen, dass wir solche Probleme haben könnten.
Naja, es war ja nur ein Beispiel erstmal, um klar zu machen, es treten natürlich irgendwelche Sachen auf, an die man tatsächlich vorher nicht gedacht hat. Also insofern ist es richtig. Es ist aber jetzt auch kein unlösbares Problem, vor dem wir stehen und wo jetzt alle fragen, oh Gott, wie lösen wir das?
Ja, es kostet doch eine Menge Energie, über sowas überhaupt nachzudenken. Oder jetzt werden wir, genau, wie war das vorhin? Es gab ein Fest bei euch, 100 Tage Piraten, und ihr habt euch alle Salz gegessen, aber und auf unterschiedliche Art und Weisen. Die Abgeordneten mussten bezahlen, die Angestellten waren bezahlt.
Naja, die Abgeordneten haben einfach das Essen selbst bezahlt und wir haben es für unsere persönlichen Mitarbeiter bezahlt. Hm. Und die Mitarbeiter der Fraktion wurden von der Fraktion eingeladen. Und ich finde das auch völlig richtig. Wenn man da ein-, zweimal drüber nachdenkt, dann ist das auch völlig logisch.
Man merkt aber, dass eben solche Dinge auftreten. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass es irgendwie jetzt den Hauptteil unserer Arbeit ausmacht oder auch wenn man vielleicht mal den Eindruck hatte, gerade wenn man jetzt gerade eingeschaltet hat und das hört, dann ist das natürlich das, was vorne präsent ist. Es laufen aber natürlich hinten auch noch ganz viele andere Dinge, um die wir uns kümmern und mit denen wir uns auseinandersetzen. Und nicht zuletzt jetzt, wo wir endlich wissen, dass wir auch Ausschüsse bekommen. Das steht ja erst seit 2 Wochen fest. Das heißt also, die Koalition hat sich irgendwie ewig Zeit gelassen, wochenlang, haben mit ihren Senatoren, bis sie die gefunden haben, jetzt auch schon wieder verloren haben. Und jetzt geht's halt letzten Endes auch erst richtig mit der inhaltlichen Arbeit los. Das heißt, also vorher wussten wir gar nicht, wie zum Beispiel die Ausschüsse tatsächlich alle wirklich benannt werden. Und ein neuer Ausschuss, den es ja so noch überhaupt nicht gab, ist ja auch neu dazugekommen.
Nämlich? Der Rauschuss, oder?
Das ist der IT-DAT. Der ist für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit. Ich hoffe, ich habe das in der richtigen Reihenfolge. Und das ist dann auch der Ausschuss, bei dem die Piraten den Zugriff hatten oder wo wir zugegriffen hatten.
Nicht? Wo wir zugegriffen haben, und das muss man erklären. Es gibt da so eine Reihenfolge, das ist irgendwie, hängt auch nach Fraktionsstärke geht das. Wer also wann sagen darf oder das Vorschlagsrecht hat für den Ausschussvorsitz. Und das war also dann der Ausschuss, wo wir den Vorsitz haben. Es kommt natürlich nicht von ungefähr. Das heißt also, da hat man natürlich auch vorher geguckt, okay, was macht Sinn und worauf haben die jeweiligen Fraktionen Lust oder was wollen sie an der Stelle vielleicht auch bewegen oder wo wollen sie ein Statement setzen von wegen, das ist uns halt besonders wichtig. Und das war bei uns natürlich dieser Ausschuss. Und
machst du den Vorsitz oder wer macht den?
Ja, ich mache den.
Genau, du machst den Vorsitz. Und wie ist so deine Erfahrung bisher als Vorsitzender? Was hast du so?
Ich muss noch mal kurz dazwischen grätschen, damit kein falscher Eindruck entsteht. Der Ausschuss hat sich noch nicht konstituiert. Das heißt, es kommt dann nächstes Jahr. Es sind noch nicht alle Ausschüsse konstituiert. Das heißt also, die Wahl zum Vorsitz steht noch aus. Bisher wurden aber alle Vorschläge auch von allen Fraktionen in den anderen Ausschüssen unterstützt. Insofern
bis im Parlament nach so Wahlen Fahrt aufnimmt und zu einer inhaltlichen Arbeit kommt, zieht dann doch ein bisschen Zeit ins Land, oder? Ich meine, so 100 Tage, 3 Monate, Weihnachten, Neujahr, jetzt ist, passiert auch nichts. Also oder?
Es sind ja noch keine 100 Tage.
Naja, sind am 27. oder was, ne? 100
Tage, na, oder? Wir wissen, die Wahl ist nächste Woche, dann sind es fast 100 Tage rum. Allerdings hat sich da das Parlament ja noch gar nicht konstituiert. Das heißt, da konnten wir noch,
mehr oder weniger gar nicht
mit der Arbeit loslegen. Bisher, man merkt das auch jetzt noch mit den Ausschüssen, bis das wirklich dann erstmal Fahrt aufnimmt. Ja, das dauert. Also das hängt dann auch immer davon ab, wie schnell das dann mit der Regierungsbildung etc. geht.
Und wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt eingestellt, um mal so eine Vorstellung zu kriegen?
Wie viele haben wir insgesamt? Wir haben 15.
15 Mitarbeiter eingestellt.
Glaube ich, ne? Oder?
Ungefähr, ja.
Und sag mal, wie ist das jetzt mit deinem Ausschuss bisher verlaufen?
Also der konstituiert sich am 5., glaube ich, kurz nach Neujahr. Und das ist halt so ein Ritual, steht in der Geschäftsordnung, dass dann der Älteste oder die Älteste fängt dann an und dann wird vorgeschlagen und dann wird ein Vorsitzender gewählt und der macht die Sitzung dann weiter. Und da habe ich mich in den letzten Tagen mit dem Ausschussreferenten zusammengesetzt. Das ist der Mitarbeiter des Abgeordnetenhauses, der das Ganze betreut. Und da haben wir halt erstmal so 1,5 bis 2 Stunden gesprochen. Wie funktioniert das Ganze? Was ist zu beachten? Wie macht man das richtig? Und da wird dann im Endeffekt quasi ein komplettes Drehbuch für geschrieben, wo dann komplett drinsteht, was der Leitende des Ausschusses dann genau sagen muss und tun muss, zumindest wenn alles nach Plan läuft. Und da haben wir halt über Verfahrensweisen gesprochen. Das ist halt quasi die kleine GO.
Geschäftsordnung
des Ausschusses, um mal zu gucken, ob wir die anpassen können. Sagen, okay, die sogenannten Tischvorlagen, das sind die Zettel, die während der Sitzung reingeschmissen werden, sind dann die Fraktionen angehalten und der Senat angehalten, die dann per E-Mail auch einzureichen und so weiter. Wie kriegen wir das so ein bisschen an die moderne Zeit angepasst und damit halt auch diesen Ausschuss schon mal ins 21. Jahrhundert.
Wollte ich gerade sagen, also zu dieser ganzen Aufwärmphase gehört ja auch, sagen wir mal, zumindest aus eurer Perspektive erstmal so eine IT-technische Bestandsaufnahme und dann die Anpassung eurer Bedürfnisse daran. Wie ist das so gelaufen? Was habt ihr da so einen Eindruck? Muss man da irgendwie die Postkutsche in die Garage fahren erst?
Es gibt das PARDOC-System, das Parlamentarische Dokumentationssystem. Das ist großartig. Also es hat alles, was nicht vertraulich ist. Die Benutzerführung ist, also kann man besser machen. Aber es ist alles da. Es gibt das Ausschussdokumentationssystem und die ITler vom Abgeordnetenhaus sind sehr fähig und sehr hilfsbereit. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da in die Steinzeit gekommen sind, sondern da ist schon richtig viel da. Es gibt einiges an Zeug, was halt nicht genutzt wird. Also es gibt Kalender und es gibt einen Kalenderdienst, der ist aber von außen nicht zugänglich und der Plenardienst nutzt ihn noch nicht umfassend. Das heißt, an einigen Ecken ist gar nicht so viel zu tun, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Und an anderen Ecken vielleicht ein bisschen mehr.
Wo ist sehr schön, ihr werdet das ganze System revolutionieren, wenn ich das so höre. Also am Ende wird der Kalenderdienst doch benutzt werden, was ja vorher nicht der Fall war.
Naja, der Ausschussreferent, der suchte nach einem Termin für diesen Ausschuss und musste dann alle anderen Ausschussreferenten anfragen und hier nochmal anfragen, da nochmal anfragen, bis wir dann endlich einen Termin gefunden haben.
Aber ihr seid doch eine Moduspartei, offensichtlich doch. Am Ende sorgt ihr dafür, dass alles funktioniert?
Wir waren ja in Klausur vor 2 Wochen und da auch nochmal ganz klar geworden, dass hier wirklich 2 verschiedene Vorstellungen aufeinanderprallen. Also auf der einen Seite das, was bisher da war, also das Parlament mit dem altehrwürdigen Gebäude, was irgendwie denkmalgeschützt ist, wo also wenig Raum auch für Veränderungen etc. da ist, auch aufgrund der Struktur, also mit festen Zimmerchen und so und dann so ein Namensschildchen vorne dran und festen Kommunikationswegen. Die Post kommt 3-mal am Tag, 12, 10, 12, 14 Uhr. Und dann hat man da die Chance, irgendwie das vorbeizuschicken. Wir würden uns natürlich alle irgendwie an den Kopf fassen, wenn wir irgendwie so unsere E-Mails verschicken müssten. So 10 Uhr hast du die Chance, 12 Uhr und 14 Uhr und sonst musst du bis zum nächsten Tag warten. Natürlich wird aber auch im Parlament untereinander schon viel mit E-Mail kommuniziert, aber es ist immer noch, man hat mit sehr viel Papierwerk zu tun. Auf der anderen Seite eben unsere Ansprüche, das heißt also jederzeit will ich was verschicken, jederzeit will ich mit jemand anders kommunizieren. Wenn da die Termine nicht online im Kalender sind, dann hält das mich auf, dann muss ich telefonieren, dann dauert das alles lange. Und unsere Arbeitsweise ist da eben auch eine ganz andere. Die ist auf Kommunikation ausgelegt, auf Vernetzung, auf einen Austausch untereinander. Und die kommt jetzt, wird jetzt also so zerstückelt und dann kommt man da also in diese Kämmerchen oder in diese Zimmer. Und wir nannten das oder kam das Wort auf im Clash of Cultures. Also da prallt was aufeinander, was so erstmal gar nicht zusammenpasst. Und das verursacht natürlich auf der einen Seite viel, ja, hält das auf. Auf der anderen Seite gibt's aber natürlich auch durch sowas die Chance irgendwie, dass man nochmal neue Fahrt aufnehmen kann. Und uns da eben auch gerade so etwas dann nochmal sehr klar geworden ist und womit wir jetzt umgehen können und was wir eben dann noch weiter verwenden können. Das heißt also, unsere Inhalte, die wir ja durchaus haben, müssen jetzt halt innerhalb von diesem System irgendwie zur Geltung gebracht werden. Und das ist halt dann die interessante Frage, wie wir das hinkriegen. Und da stehen wir im Moment leider immer noch ganz am Anfang.
Habt ihr denn inhaltlich überhaupt schon irgendwas machen können?
Naja, wir haben natürlich schon ein paar Anfragen stellen können und ein paar Nachfragen stellen können, aber wirklich von kontinuierlich inhaltlicher Arbeit kann auch nicht die Rede sein, weil, wie gesagt, noch nicht mal alle Ausschüsse, die uns vielleicht auch besonders wichtig sind, konstituiert sind. Das heißt also, es wird auch jetzt gerade mit inhaltlicher Arbeit losgelegt, aber wir hatten da einfach aufgrund der Zeit und aufgrund der Verzögerung da auch mit der Ausschusskonstituierung noch nicht so viel Möglichkeiten, wirklich tiefgreifend inhaltlich tätig zu werden. Das kommt aber, also.
Ja, können wir ja dann, da wollte ich nachher noch drüber reden, was jetzt so im nächsten Jahr kommen könnte. Aber wenn man jetzt nochmal so ein bisschen guckt, was bisher so geschehen ist, es gab ja auch so ein paar jetzt so im Zuge auch dieser Personaleinstellungen so ein paar Personalquerelen, so musstet euch da irgendwie mit, es gab viel Kritik an der Geschäftsführerin, die ihr eingestellt habt, weil die ja hat so einen Hang zur Esoterik und hat so ein Buch geschrieben über Esoterik und hat dazu so.
Wer ist das?
Wie heißt die Dame nochmal? Ich schon wieder vergessen. Frau Scherler, wie heißt die
Scherler? Daniela Scherler.
Scherler, genau. Mhm. 39 Jahre, war früher auch mal bei der FDP, glaube ich. Und die habt ihr halt eingestellt und da gab es halt Kritik, weil die das Buch geschrieben hat und dann auch Seminare gegeben hat und eben so ein bisschen.
Ja, was ist daran jetzt? Was soll daran schlecht sein?
Schlecht nicht. Es gab halt viel Kritik aus den Reihen der Piraten, die sich dann halt irgendwie so auch als naturwissenschaftlich und wie sagt man so, wissenschaftsnah und wissensbasiert und so.
Weil sie das war das esoterisch war ihr Buch oder
was? Ja, genau.
Und das steht im Programm, dass das nicht so, nicht, dass man solche Leute nicht einstellen darf.
Oder? Nö, steht bisher nicht im Programm. Also gab da halt offensichtliche unterschiedliche Vorstellungen. Ich kann da von uns eben nur sagen, wir hatten ja uns alle auch, oder wir hatten uns als Fraktion dann eben für sie entschieden, als Geschäftsführerin, vorgeschlagen auch von Fraktionsmitgliedern, die eben die Bewerbungsgespräche geführt haben. Das führen natürlich nicht alle 15, das ist klar. Und wir hatten unsere Gründe, beziehungsweise wir haben uns eben für sie entschieden, aufgrund ihrer Qualifikation genau. Und aufgrund unserer...
Parlamentarisch gewählt seid ja nur ihr, nicht die Geschäftsführerin. Richtig. Ihr bestimmt, also müsst ihr ja...
Wir machen die Politik, also wir sagen, das wollen wir nicht.
Nicht vor euren Wählern rechtfertigen oder beziehungsweise sie ist nicht, sie können da ihre Kritik äußern, aber sie ist sozusagen nicht bestimmbar durch ihre Wähler, durch eure
Richtig.
Wähler.
Richtig, also sie muss auch, sie trifft jetzt nicht inhaltliche politische Entscheidungen, von wegen, wir stellen jetzt diese Forderung auf, ja oder nein, sondern sie sorgt eben dafür, dass die Organisation des Bürobetriebs, dass die Organisation der Kommunikation auch mit den anderen Fraktionen etc. läuft. Also dass irgendwie bei uns in der Poststelle jemand ist und die Papierberge entgegennehmen kann, etc. Also das muss sie organisieren und sie hat natürlich auch im Rahmen der Kommunikation mit anderen zu tun, aber eben nicht auf inhaltliche Art und Weise. Und sie war vorher bei der FDP, vielleicht kann man das noch so kurz sagen, als Gesundheitsreferentin, das ist dann natürlich auch ein eher inhaltlicher Posten als jetzt Fraktionsgeschäftsführer.
Ihr hattet ja die Stellung gegeben, ihr wusstet das vorher, ne? Also das war euch bekannt, als ihr die eingestellt habt, ne? Und dass ihr trennt zwischen, oder dass es private Belange sind, die ihren Beruf nicht betreffen, und deswegen spielt es keine Rolle.
Genau, also spielt für uns einfach an der Stelle keine Rolle, und wir haben unseren Eindruck von ihr gewonnen und haben uns für sie entschieden.
Ist das Thema jetzt durch? Gibt es da noch, oder erstmal?
Also von unserer Seite aus schon, ja.
Die zweite Sache, die auch müssen wir auch ansprechen, das ist das mit diesem Pirat LB, dem so Erpressungsvorwürfe gemacht werden. Wie ist da so der Stand der Dinge?
Spannend, dazu kann ich nämlich gar nichts sagen.
Warum?
Weil ich davon keine Ahnung habe.
Okay, dann können wir vielleicht was zu sagen, oder?
Naja, also es gibt,
oder Alexander, kannst du da was Jungen sagen? Offensichtlich minderjährigen Menschen, der, weiß nicht, ob man als minderjähriger Mitglied der Piratenpartei sein kann.
Kann man? Ja, kann man.
Ist also minderjährig und ist offensichtlich, wie es heißt, ein begnadeter Programmierer. Das habe ich jetzt mehrfach so gehört.
Ja.
Gut, das habe ich auch gehört.
Genau.
Allerdings.
Und macht ja, was macht gehört. Er mit seiner Begnadung? Er crackt Anderleuts Profiles sozusagen, fischt sich da Bilder raus und so. Man ist ja immer schon, ich meine, ich möchte es jetzt nicht ausschließen von jedem, der hier ist, dass man schon mal irgendwie betrunken in der Bar gewesen ist und fotografiert wurde. Und das wird dann benutzt, um die Leute zu erpressen. Um was zu erreichen eigentlich?
Ja, also er ist kein begnadeter Programmierer.
Wer sagt es dann? Wie kommt es dazu?
Ich trete mir einfach gegen Schienbein, wenn ich zu viel erzähle, aber er ist kein begnadeter Programmierer. Er hat das Reisebüro, unser Übernachtungsplatzvergabe für den Wahlkampf, versucht zu programmieren, und es hat dann auch funktioniert. Aber er ist für einen 16-Jährigen ganz okay. Er tut Dinge. Er ist auch kein begnadeter Hacker. Es gibt in dieser Entwicklung von Nerds und Hackern halt so eine Entwicklung, die beginnt damit, dass man die fertigen Tools von anderen verwendet. Das sind die Script-Kiddies. Irgendwann versteht man die auch. Irgendwann schreibt man die eigenen. Irgendwann findet man die Sicherheitslücken. Und er ist halt ein Script-Kiddie. Aber er betreibt das, was man Social Engineering nennt. Also, und ist halt 16 und möchte bei den Großen mitspielen.
Und erpresst Leute mit privaten Informationen, die er da irgendwie bekommt, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Also gibt Leute, die behaupten das, aber man muss da mal ganz klar sagen, Erpressung ist ein definierter Tatbestand. Nötigung ist ein definierter Tatbestand.
Aber es ist offensichtlich, dass die Leute mit Sachen konfrontiert, die er da rausholt aus ihren, sagen wir mal,
es gibt die Anschuldigung,
Den Vorwurf gibt es.
Der steht im Raum, es gibt einen offenen Brief, das haben sich, glaube ich, auch schon zumindest intern noch ein paar bekannt oder auch diesen Vorwurf erhoben.
Richtig? Stimmt aber nicht, oder was?
Ich weiß es nicht. Also das ist.
Ja, wir müssen ich weiß es halt.
Wir müssen da auch mal ganz klar sagen, mir ist zum Beispiel nicht von einer einzigen Anzeige bekannt. So, und das ist halt so eine Sache. Ich meine, wenn man sagt Nötigung und Erpressung und so weiter, dann sind das ganz, ganz klar definierte Tatbestände. Und wenn jemand erpresst wird oder genötigt wird, dann muss er das zur Anzeige bringen. Und solange es da kein Urteil gibt, kann man nicht behaupten, dass der Junge irgendwas getan hat oder nicht getan hat. Das ist Spekulation.
Aber es gibt ja Leute, die ihm das vorwerfen. Ja. Kennst du die Leute?
Ja, die sind ja öffentlich im Internet. Also die haben ja zum Teil, Sebastian Jabusch hat ja einen offenen Brief
geschrieben. Ist das total unglaubwürdig von denen? Denken die sich das aus? Oder?
Naja, es gab ja auch schon eine Vorgeschichte dazu. Also das gab ja schon mal ein Hausverbot für die Geschäftsstelle der Berliner Piraten oder der Bundespiraten?
Der Berliner Piraten, ne?
Gab schon mal ein Hausverbot. Und es gab halt so Vermittlungsgespräche, er hat sich entschuldigt und damit war die Sache dann erstmal so gegessen. Er hat versprochen, Daten, die er irgendwie erbeutet hat, sage ich mal, zu löschen, und damit war die Sache dann erstmal raus. Aber jetzt gibt es eben wieder neue Vorwürfe. So. Das heißt, damals war offensichtlich was dran. Ja. Oder?
Es gab Sachen.
Ja.
Es gab einige Sachen, die tatsächlich, ich sag mal, der Unfug von 15-, 16-Jährigen ist und auch massiv über die Stränge geschlagen ist. Und er hat da einen krassen Warnschuss gekriegt. Er hat Mist gemacht, er hat Grenzen gekriegt. Er hat möglicherweise jetzt irgendwie noch mehr gemacht oder auch nicht. Das weiß man nicht. Das wird jetzt behauptet und
ja, aber wenn das so ist,
könnt ihr
nicht einfach ausschließen aus euren Kreisen?
Bitte?
Könnt ihr nicht einfach ausschließen?
Okay, da muss man vielleicht, klar, also da muss man vielleicht nochmal aufklären. Also ich meine, das steht ja auch im Raum, es ist angekündigt, dass es eben einen Antrag auf Parteiausschluss geben soll. Aber was es jetzt halt, also uns aus der Fraktion ist er insofern ausgeschlossen, als dass er nicht auf der Liste stand und nicht Fraktionsmitglied ist.
Aber wenn ich das höre, dann das klingt eher nach, also da kann man ihn doch aus der Partei ausgrenzen, auch wenn das nicht bewiesen
ist. Also genau. Man kann eine soziale Ausgrenzung und die findet mit Sicherheit auch statt, aber für ein Parteiausschlussverfahren, ich meine, von der Rüge bis zum Parteiausschlussverfahren, das Parteiausschlussverfahren die extreme Maßnahme. Und das ist möglich, wenn er mich an der Ausübung meiner politischen Rechte in der Partei behindert hat. Das hat er nicht.
Aber das klingt jetzt so ein bisschen wie das, was ich dieser Tage höre, wie der Kredit war nicht illegal sozusagen und wir haben nie etwas Falsches behauptet von unserem Bundespräsidenten.
Was man feststellen muss, ist erstmal, dass diese Vorwürfe jetzt geklärt werden, inwiefern treffen sie halt zu oder waren halt irgendwie nur Gerede, weil ich kann ja auch sagen, hier, ich erpresse dich jetzt, weil ich habe ganz viel persönliche Daten von dir und das stimmt gar nicht, kann ja auch sein und dann kann es sein, dass es irgendwie so ein Mittelding ist. Und das ist halt ein Punkt, zu dem zumindest ich persönlich halt relativ wenig sagen kann, weil ich nicht im Landesvorstand bin und deswegen auch nicht direkt in diese ganzen Vorwürfe etc. verstrickt bin, möchte ich mal sagen, oder irgendwie involviert bin. Das heißt also, ich muss genauso wie alle anderen warten, irgendwie was passiert da und inwiefern kommt es zu irgendeiner Anzeige oder sonst was und dann wird man das halt sehen. Aber davor ist es halt wieder schwierig mit dieser Unschuldsvermutung etc., ist halt nochmal eine andere Sache als zum Beispiel mit diesem Kredit, wo man eben ganz klar sagt, okay, man darf eben keinen Kredit, wenn man so ein Amt hat, hier in Niedersachsen annehmen, der unter den normalen Zinsen liegt.
Also das die ist Frage ist halt hier, bei dem Wolf ist der Sachverhalt geklärt, ja, also zumindest was den Kredit angeht und da gibt es noch so ein paar andere offene Fragen, aber es gibt so ein paar Sachverhalte, die sind klar und da ist jetzt die politische Frage, war das okay, darf man das, darf der Bundespräsident sein? Hier stehen Vorwürfe im Raum, die mehrfach erhoben werden. Sicherlich ist es nicht, also man hat nicht den Eindruck, dass es bloß Gelaber ist, sondern es gibt irgendwie Anlass zur Vermutung, dass es durchaus was sein könnte, aber es ist noch nicht endgültig geklärt.
Genau, und darum kümmert sich im Moment halt der Landesvorstand und bis dahin
haben wir
wäre schön, wenn das alles schneller geht.
Einen 16-Jährigen, der früher mal Mist gemacht hat und einen Erwachsenen, der eine Webseite, die klar unter Cybermobbing fällt, ins Internet stellt. Das ist alles, was wir da haben. So, mehr haben wir objektiv nicht. Und jetzt müssen Leute, wenn wirklich was war, eine Anzeige erstatten. Und das müssen ordentliche Gerichte klären, weil das ist nichts für die Schiedsgerichte. Das wollte ich damit sagen. Wenn er mich an der Ausübung meiner politischen Rechte in der Partei hindert, dann ist das Schiedsgericht der Partei zuständig. Und dann kann man Ausschlussverfahren machen. Aber das Parteiengesetz hat aus guten Gründen sehr hohe Hürden für einen Parteienausschluss. Weil natürlich auch Mittel da sein müssen, damit man nicht einfach mal eine Partei säubern kann gegen Missbeliebige und dann, wir haben ja so gewisse demokratische Grundprinzipien und da kann man nicht einfach nur sagen, deine Nase gefällt mir nicht und du hast einen Kumpel von mir beleidigt und
du stimmst nicht mehr für mich.
Also zack, raus. So, das ist einfach mit dem, ich meine, das ist eine Partei, das ist ein demokratisches Ding, das ist unfassbar wichtig, dass das sauber ist.
Auf jeden Fall muss man schon konstatieren, dass es keine 100 Tage, weniger als 100 Tage, wie du ja gesagt hast, gedauert hat, bis ihr genau in der gleichen Defensive seid wie alle etablierten Parteien. Und die gleichen sozusagen, Schutzbehauptungen hervorbringt und so, das ist nicht bewiesen und ich kann dazu nichts sagen.
Wenn eine Unschuldsvermutung eine Schutzbehauptung ist, dann haben wir natürlich ein Problem. Ich meine, wir haben sagen Unschuldsvermutung und wir haben damit irgendwie ganz, ganz große Probleme gehabt. Wir hatten da jemanden von der SPD und bis zu einer Verurteilung gesagt, Unschuldsvermutung und danach halt nicht mehr.
Wenn ich euch gewählt hätte, was ich glaube ich nicht habe, ich kann mich genau entsinnen, dann würde ich mir wünschen von euch, dass ihr für politische Inhalte kämpft, anstatt euch jetzt schon zu verteidigen, so wie die Etablierten.
Ich kann ja einmal zustimmen, zumindest wenn du sagst, dass es halt irgendwie irgendwie wir da in einer Situation sind, die nicht glücklich ist oder keine Ahnung. Also ich finde es auch total bescheuert. Also mich nervt das auch total. Ich bin damit überhaupt nicht zufrieden. Ich finde es total beknackt, mit was wir uns da auseinandersetzen. Aber ich kann es halt in diesem Moment nicht ändern. Ich kann mich halt hinsetzen, also ich persönlich kann auch überlegen, okay, was kann man jetzt da irgendwie für die Fraktion tun oder sonst was, aber obwohl wir da halt mit der Fraktion wieder, weil es eine ganz andere Organisation ist, wieder viel weniger damit zu, oder gar nichts damit zu tun haben. Aber wie schaffen wir es? Das ist eine berechtigte Frage mit unseren Inhalten, für die wir sicherlich auch gewählt wurden, auch in der Öffentlichkeit aufzutauchen. Und da stellen wir schon auch fest, dass das sehr schwierig ist. Also es ist natürlich auch total spannend. Und da kann man auch die Medien wieder verstehen, die halt irgendwie ja total super gerne über sowas berichten. Das sieht man immer, wenn es irgendwie in Personalien geht bei Politik, dann ist das immer spannender darüber zu berichten als über wirklich interessante Inhalte. Dazu kommen eben noch diese Startschwierigkeiten, die jetzt, also natürlich, wir hätten da auch besser noch mit Sicherheit performen können, aber das ist halt, man tut halt sein Bestes und lernt dazu, möchte ich mal sagen. Ne? Und am Anfang gab es eben nicht die Möglichkeit, sofort zu sagen, okay, und hier ist der Ausschuss und da gehen wir rein und das sind jetzt irgendwie unsere Inhalte und wie schaffen wir es, dafür Mehrheiten zu organisieren, etc. Das steht uns noch bevor und das ist auch eine große Aufgabe noch. Also da, ich bin aber davon überzeugt, da kommt auch noch einiges von uns inhaltlich.
Ich meine, jetzt sind die üblichen Startschwierigkeiten und es ist natürlich sehr viel einfacher, über sowas Geschichten zu erzählen, als über die relativ komplexen Thematiken, mit denen wir sonst zu tun haben. Wenn wir sagen, okay, wir haben da den Staatsvertrag und den Schultrojaner und so weiter, kann man keine schönen Geschichten erzählen. Über einen 16-Jährigen kann man wunderschöne Geschichten erzählen. Es ist Boulevard, klar.
Aber sag mal, wo du gerade sagst, Schultrojaner, und ihr habt jetzt so die ersten, sag mal, eure ersten inhaltlichen Aktivitäten waren Anfragen, so an
genau, große Anfragen.
Große Anfragen zum Schultrojaner, glaube ich, war das. Was für Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Habt ihr das Gefühl, das ist ein scharfes Schwert, was ihr da so habt mit so einer Anfrage? Kriegt man da tatsächlich Antworten, die sonst vielleicht keiner kriegt oder so? Oder welche Erfahrungen habt ihr da
gemacht? Also ich glaube, gerade was den Schultrojaner betrifft, hat das auf die Agenda gebracht und unglaublich viele Leute wach gemacht. Das hat unheimlich viel Öffentlichkeit gebracht. Und eine Diskussion in Gang gebracht, die sonst so nicht entstanden wäre. Ist ja auch sehr viel einfacher gewesen, als das außerparlamentarisch in Gang zu bringen. Und da sind, glaube ich, also eine ganze Menge Leute, die sich jetzt fragen, wie man damit umgeht und die vorher nicht darüber nachgedacht hätten.
Ja. Also ich denke auch, dass da nochmal auf vielen also gerade bei so großen Anfragen oder bei so Anfragen, wo man nachfragt und dann auf eine Antwort wartet etc., das ist auch immer natürlich ein Mittel, um den Leuten selber mal bewusst zu machen. Ich glaube, der Zöllner, der wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so viel davon, von diesem Schultrojan, oder hatte schon längst vergessen. Hat man ja auch daran gemerkt, dass im Gesetz stand, okay, der ist schon längst programmiert worden und der ist schon irgendwie im Einsatz und so. Und das fand gar nicht statt. Also er hat gesagt, ja, aber das haben wir gefragt, ja, wer hat den denn entwickelt? Wie heißt denn die Firma und so weiter? Und dann meint er, ja, ist ja noch gar nicht, kommt ja erst irgendwann und so weiter. Also das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Mittel, um Dinge an die Öffentlichkeit zu holen, um öffentlichen Druck zu erzeugen und um Dinge auch in Frage zu stellen. Das funktioniert auf jeden Fall damit sehr gut. Was man aber insgesamt auch feststellt, ist, dass also diese gesamte Maschinerie und auch alles, was jetzt mit dieser Demokratie da zu tun hat, sehr aufwendig ist, es sehr viele Verfahren und so weiter gibt und das auch nicht immer. Das lernen wir eben auch gerade kennen. Und das, ja, da kann man sich dann überlegen, was gibt's als Alternative, und fällt einem nicht so viel Gutes ein.
Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen.
Da muss man, also so ein bisschen wie eine bittere Pille. Also ja, diese Occupy-Bewegung dachte sich vielleicht auch, okay, das ist jetzt, setzen wir uns mal zusammen und dann gucken wir mal und machen das mal irgendwie neue Idee und so weiter und dann sprechen wir miteinander drüber und dann machen wir das so. Und dann merkt man eben, okay, so einfach ist es halt nicht. Und das ist eben auch noch, was man eben jetzt, glaube ich, auch von außen feststellt. Okay, so anders ist das ja gar nicht. Ja, also das ist, da muss man erstmal schlucken und darf sich aber, also ich bin der Meinung, man darf sich davon nicht aufhalten lassen, weil ich halt immer auch dort noch davon überzeugt bin, dass wir tatsächlich auch sowohl inhaltlich als auch organisatorisch und methodisch da Dinge verändern können. Also wer, wenn nicht wir sind.
Ich denke, wenn man euch mit den Grünen vergleicht, also die Male, wo die Grünen in den Landtag gewählt wurden in den 70er Jahren, das ist, glaube ich, haben alle vergessen, weil die, glaube ich, genauso wie ihr, sich festgelaufen haben in dieser wattähnlichen irgendwie Bürokratie, schlammähnlichen Bürokratie. 2013 habt ihr die Gelegenheit, in den Bundestag gewählt zu werden. Glaubt ihr wirklich, dass das passieren könnte?
Also Glauben ist bei mir persönlich nicht so vorne an. Ich gebe halt alles dafür, dass es klappt. Also genauso wie man immer da vor der Wahl gefragt hat, okay, ob ich das glaube, dass das klappt. Ja, keine Ahnung.
Aber wer sind denn eure Spitzenleute, um das vorzutreiben? Ich meine, Christopher Lau ist ja gebunden, der kommt ja nicht raus bei euch, wenn ich das richtig verstehe, weil dann habt ihr ja einen Sitz weniger. Ne? Es ist nicht ersetzbar. Marina Weißmann ist 19 Jahre alt. Ich weiß
24
nicht,
ob, ist sie, ne?
24?
Glaube ich, ne? 24.
Da habe ich mich verlesen. Dann kann sie ja quasi gewählt werden. Glaube ich noch im Moment jedenfalls ganz vorne, also in der Beliebtheitsskala. Also wer gehört noch dazu, zu den Spitzenleuten?
Also unsere Liste ist noch nicht aufgestellt.
Die wird ja von den Ländern aufgestellt.
Das ist schon klar.
Keine Ahnung.
Ich meine, es ist ja vielleicht schon jetzt absehbar, wer da schon strahlt oder wer da überhaupt Leute binden kann.
Also wir haben bei uns ja, heißt es ja auch immer so, Themen statt Köpfe und so weiter. Von mir hört man jetzt in der Öffentlichkeit eben auch nicht so viel, wie das eben manche erwarten und so weiter. Das ist nicht so, dass ich das halt bei uns nur an den Leuten festmache. Letzten Endes muss ein
Landesverband
funktionieren.
Ja? Glaubt ihr nicht, dass die Leute euch am Ende doch wegen der Leute wählen werden, wegen der Köpfe wählen werden?
Also ich glaube, Piraten wählt man eher nicht wegen der Leute. Ich glaube, die würden sich... Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja,
ich finde das
ja auch eher, was dafür spricht, eher interessant, dass, wie ich finde, sagen wir mal so, mit einem recht unscheinbaren Bundesvorstand die Partei trotzdem diese Erfolge eingefahren hat. Also ohne, dass es sozusagen eben diese Frontleute gab, die so wahnsinnig präsent waren und wie ich auch manchmal denke, mehr hätten Stellung nehmen können zu vielen Sachen und da ein bisschen mehr Profil zeigen können. Und trotzdem hat es funktioniert. Und manchmal hat man so den Eindruck, dass die Partei tatsächlich so ganz gut ohne so Führungssachen auch ganz gut klarkommt. Mhm. Manchmal, wo ich mich dann immer frage, ja, okay, es läuft ganz gut, aber würde es besser laufen, wenn man so ein, zwei klassische
Also ich du hast ja schon da früher für plädiert oder vorgeschlagen, es müsste eigentlich ein etablierter Kopf.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin so,
wen hast du denn? Wen hast du denn an Olaf Henkel oder wen hast du denn gedacht?
Ich finde das interessant, einfach zu sehen.
Der Gutenberg wird es nicht machen. Nein. Also
ich finde das interessant zu sehen, dass es bisher geklappt hat, ohne dass da ja irgendwie Leute wahnsinnig überpräsent gewesen wären.
Naja, das funktioniert ja auch nicht. Also wenn der Bundesvorstand sich krass positioniert und ganz viel Profil zeigen will und das nicht irgendwo legitimiert ist, dann kriegt er sofort auf den Kopf. Das ist noch ist das relativ, ja, das ist dieses Unwort basisdemokratisch, aber doch extrem demokratisch. Und in dem Moment, wo jemand den Kopf zu weit rausgucken lässt, wird er, ja, ich will nicht sagen abgehackt, aber fährt da sehr viel Kritik ein. Wir haben das jetzt in den letzten Wochen erlebt. Da haben einige Bundesvorstände Positionen geäußert, die in keinster Weise irgendwo von dem Parteiprogramm gedeckt wurden. Und dafür haben die richtig eingesteckt. Weil die Vorstände, das sind verwaltende Gremien, die müssen eine Mitgliederverwaltung machen, die müssen Wiki betreiben, die müssen die Mailinglisten betreiben. Und wenn die sich äußern, dann hat das vom Parteiprogramm gedeckt zu sein. Das ist zumindest so das, was ich von der Basis und auch ich als Basis so denke und wahrgenommen
habe. Ja, aber nun ist ja nicht jeder tagesaktuelle, tagespolitische Punkt, zu dem irgendwer von den Piraten Stellung nehmen soll, ausformuliert im Programm, sondern man muss ja so ein bisschen, ne, das zur Grundlage nehmen und dann konkret zu einer Frage eine Position entwickeln. So.
Ja.
Und was ich zum Beispiel auch interessant oder bemerkenswert fand oder überraschend fand bei dieser einen Fraktionssitzung, wo ich da mal dabei war, wo es dann darum ging, sollen wir jetzt irgendwie hier koalieren oder nicht oder sollen wir uns zumindest die Option offen halten, da war ich halt überrascht, dass immer der Blick ins Liquid Feedback ging. Also immer diese Rückversicherung. Und ich hatte manchmal den Eindruck, ja, okay, das ist sicherlich klar basisdemokratisch und es finden sich so auch die Parteimeinungen wieder. Aber bremst das nicht auch? Also hält das, verhindert das nicht auch, dass ihr quasi tatsächlich mal klar Position bezieht, weil ihr immer gucken müsst, okay, Little Feedback, da wird mir der Augenkopf abgeschlagen.
Naja, wir hatten diesen Schwarzgeld-Antrag von der Linken. Wie hieß der? Mit der Schweiz. Ja. Wo die Linke gesagt hat, im Bundesrat dagegen sein. Und den hat der Christopher ins Bundesliquid gestellt, ja, als Schnellverfahren. Und das Ding ist zur Plenarsitzung fertig gewesen und Da hat halt von unserer Basis ungefähr 86% der Abstimmenden gesagt, wollen wir. Und dann haben wir einfach nach der Basis gestimmt. Also wir arbeiten jetzt dran, auch die Verfahren im Liquid anzupassen und zu gucken, was muss man ändern, damit man dieses System und diese Prozesse auch in der, im Parlament nutzen kann. Aber Demokratie ist mühsam.
Ja,
und
ja, aber
Demokratie ist langsam.
Was ich dann auch gedacht habe, ist, also im Prinzip versucht er natürlich sowas zu machen, oder die Grünen haben das auch probiert. Sie hatten aber nicht die technischen Werkzeuge dafür, um bestimmt auch so eine Geschwindigkeit reinzubringen. Und jetzt weiß man aus allem, was im Netz passiert, allein die Tatsache, dass etwas schneller geht, verändert meistens auch die Qualität dessen, was passiert. Nur weil es schneller geht. So, und da hat man manchmal gerade bei sowas dann auch den Eindruck, wenn die Grünen sowas versucht hätten ohne digitale Werkzeuge, in, weiß ich nicht, wie lange, Stunde, anderthalb oder drei, so ein Ding möglichst basisdemokratisch zu legitimieren zu lassen, wäre das ja kaum möglich gewesen, technisch. So, oder? Und jetzt hat man halt Werkzeuge, mit denen man vielleicht Ideen, die die Grünen auch hatten, aber jetzt erstmals praxisnah umsetzen kann. Oder täuscht der Eindruck? Wie ist so euer?
Ich sehe das so.
Ja, ich auch. Also das ist natürlich irgendwie der eine Idee, die es auch früher mal gab, möglichst viele eben daran zu beteiligen. Also das ist auch immer noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Auch Liquid Feedback wird ja immer weiter noch entwickelt und man überlegt sich immer wieder, okay, wie können wir das verbessern? Und es funktioniert halt überraschend gut schon im jetzigen Stadium. Aber ja, irgendwie die Idee, möglichst viele verbindlich an gemeinsamen Entscheidungen teilhaben zu lassen und die Möglichkeit zu schaffen, sich zu beteiligen, das treibt einen immer noch weiter. Also das ist noch natürlich jetzt noch nicht am Ende.
Auch bei
Liquid Feedback gibt es neue Oberflächen etc.
Und ihr habt in der ersten Arbeit, also wenn wir jetzt über diese 100 Tage reden, habt ihr das Gefühl, dass euch Liquid Feedback da vorangebracht hat oder ausgebremst hat?
Also ich bin froh, dass wir das haben, weil es meine Arbeit unterstützt und ich zum Beispiel solche Entscheidungen wie zum Beispiel auch ganz konkreter Natur, wo man auch innerhalb unseres Programms noch nicht jetzt irgendwie direkt eine Antwort hat, was ja auch verständlich ist. Nicht jetzt kann man im Programm alle Antworten für die nächsten 5 Jahre reinschreiben. Da unterstützt es mich halt, weil ich nicht auf mich selbst gestellt bin und vielleicht eine falsche Entscheidung treffe, sondern eben Frage stellen kann und eine qualifizierte Antwort bekomme, mit der ich umgehen kann. Ich bin als Abgeordneter natürlich immer noch zuvorderst meinem Gewissen und Gewissen verpflichtet und muss selber dafür gerade stehen, für die Entscheidung, die ich dann fälle. Aber die Grundlage, auf der ich meine Entscheidung fällen kann, die ist einfach wesentlich breiter als bei allen anderen Parteien.
Und ich kann halt bei gewissen Entscheidungen einfach sagen, guck mal hier, liebe Basis, das ist nicht mein Job, entscheidet das. Es ist nicht eilig, es steht nicht im Programm, ich will das gar nicht entscheiden, das ist euer Job. Und häufig kommt da eine bessere Antwort bei raus, weil die Leute dann auch mehr Zeit haben und Spezialisten sind und die Spezialisten kriegen halt im Liquid mehr Delegationen. Und auf der anderen Seite spart mir das den Shitstorm, weil die Basis, wenn die Basis entscheidet, dann kann die Basis mich nicht verhauen für das, was ich tue. Es ist also ein Schutz. Das ist sowohl für die Vorstände als auch für die Fraktion einfach ein wunderbarer Mechanismus, die Fragen zurückzuschicken. Und dann kann die Basis nicht mehr demonstrieren und Protest üben, weil sie müsste dann gegen sich selbst Protest üben. Und daher sehe ich das auch gar nicht so schlimm. Also wenn es nicht wirklich dringend ist, dann kann ich mir den Ärger auch ein Schnellverfahren lang vom Hals halten und danach habe ich eine Antwort. Und mit der müssen dann alle leben.
Ich habe das ja auch auf dem Parteitag so als, hatte ich so den Eindruck, enorm befriedendes, also nicht wirklich befriedendes bis hin zur, wir haben uns alle lieb, aber doch zu einem Instrument, als ein Instrument erlebt, was so die ganz blutigen Konflikte auf so einem Parteitag verhindert. Also das war nämlich nicht so, könnte man ja denken, Bundesparteitag da in Offenbach, war nicht so, dass alle einer Meinung waren. Es war ja nicht im Prinzip, diese Piratenthemen haben kaum eine Rolle gespielt, sondern es ging um sehr, ja, umstrittene Sachen, ne? Grundeinkommen, Wirtschaftspolitik etc. etc. Also wo auch sehr diverse Meinungen da waren. Und man hatte immer den Eindruck, ja, aber dadurch, dass alle vorher mehr oder weniger mitreden konnten, steht das jetzt da und man kann sich auch mit dem Votum, auch wenn man verliert, einigermaßen abfinden, auch wenn es natürlich jetzt gerade beim Grundeinkommen schon Enttäuschung gegeben hat, aber ich hatte immer den Eindruck, dass sie sind enttäuscht, die halten es für falsch, aber die laufen jetzt nicht CETA und Mordio und fangen an, dieses ganze Prozedere in Frage zu stellen, oder?
Ja, also letzten Endes geht es ja darum, dass man als politisch Interessierter einfach möglichst viele Stellen hat, wo man andocken kann. Und das ist ja nicht auch nur Liquid Feedback. Also es gibt ja in der Piratenpartei auch noch anderes außer Liquid Feedback, wo auch Meinungsbildung betrieben wird. Und es gibt einfach die Möglichkeit, an ganz vielen Stellen sich zu beteiligen. Ich kann eben auf Stammtische gehen, kann dort diskutieren. Ich kann auch der normale Infotisch auf der Straße, der vielleicht stattfindet. Ich kann da mich mit Leuten austauschen. Ich kann mich austauschen heute in diesem Moment im Kinski in Berlin, wo sich Piraten treffen und natürlich auch politisch diskutieren und auch diese Diskussionsergebnisse, die man vielleicht eben auch mal bei einem Bier an der Theke gemeinsam hat, dann aber auch wieder einfließend ins Liquid. Also das ist eben diese vernetzte Art der Politik, wo man eben an ganz vielen Stellen, sogar auch direkt, ich bin einen Tag, oder irgendjemand ist eingetreten oder tritt ein und einen Tag später kann er zum Bundesparteitag fahren und direkt selber mit abstimmen. Das heißt, ich kriege auch da einen direkten Kontakt und kann mich direkt austauschen, kann zu den Leuten hingehen, die am Mikrofon dagegen gesprochen haben und kann mit dem diskutieren und ihn vielleicht überzeugen von meiner eigenen Überzeugung oder von meiner eigenen Stimme oder wie ich das sehe. Und das, glaube ich, ist halt der eigentliche Wert, den es bei den Piraten gibt. Woanders ist es halt eher so wie im Abgeordnetenhaus, wo dann irgendwie so ein festes Verfahren ist und dann kann man diese Straße weitergehen, aber zurück geht auch nicht mehr richtig. Die Abzweigmöglichkeiten sind sehr begrenzt. Und wenn ich mich daran irgendwie, da komme ich auch voran, das geht schon irgendwie, aber es ist halt sehr eingeschränkt, möchte ich
mal sagen. Gib doch mal ein Beispiel, wie das Verfahren da ist.
Ja, du hast den Antragskommission und die macht dann den Leitantrag. Dann behandelst du noch ein paar hundert Änderungsanträge und dann wird der Leitantrag abgestimmt. Das ist ja so ein klassischer Weg.
Jetzt bei anderen Parteien?
Bei anderen Parteien.
Im Parteitag.
Ja, genau. Im Parteitag. Okay, und da stimmen dann Delegierte ab. Und das sind dann häufig die gleichen. Das hat sicherlich auch Vorteile. Ich kann die jetzt nicht so erkennen. Und
es ist sehr verlässlich und voraussehbarer, was passieren wird. Man weiß eigentlich jetzt schon, also der neue Generalsekretär von der FDP, der ist noch gar nicht gewählt. Der steht aber schon vorne am Mikrofon und sagt irgendwie, natürlich wird er gewählt, kann man sich gar nicht leisten. Was wäre denn los, wenn man den jetzt nicht wählt oder bestätigt?
Also ich wurde da in der C-Base von dem Grünen vor einem Bundesparteitag gefragt, wer der neue Vorstand wird. Und ich meinte, du, das weiß ich nicht, den wählen wir erst. Er meinte, wie, das wisst ihr nicht vorher? Ich so, nee, wir machen das demokratisch. Und das hat Befremden ausgelöst. Aber
ich wollte mal fragen zu dem Liquid Feedback. Es gibt so ein paar Kritikpunkte, die schon öfter genannt werden. Also die Bedieneroberfläche und so. Dieses Ganze ist so ein bisschen schwer, um sich da reinzufinden für Außenstehende. Aber nach diesen 100 Tagen jetzt so im praktischen Parlamentseinsatz, wo würdet ihr euch noch wünschen, dass es besser funktioniert?
Also ich hätte spontan gerne die Möglichkeit, eine Initiative nicht über einen Zeitraum, sondern bis zu einem Zeitpunkt zu starten. Dass ich sage, diese Initiative soll bitte 8 Stunden vor der Plenarsitzung fertig werden. Oder diese Initiative sollte bis 4 Tage vor der Ausschusssitzung fertig werden. Das ist jetzt so das Erste, was mir spontan einfällt. Und was die Benutzeroberfläche betrifft, also das Liquid Feedback System ist, man muss sich da einarbeiten, aber im Vergleich zu einem. Im Vergleich zu einem Abgeordnetenhaus oder einer Bezirksverordnetenversammlung mit einer riesigen Geschäftsordnung und unglaublich vielen Prozeduren und Wegen, die man zu gehen hat, bis das, was man da behandelt werden will, wissen will, auch behandelt wird, ist das Klicken auf neue Initiative in einem Themenbereich vergleichsweise einfach.
Was haben denn so die anderen Fraktionen gesagt? Haben die da mal drauf geguckt? Haben die gesehen, wie ihr damit arbeitet? Wie ist so deren Reaktion?
Na, als der Fabio im Plenum die Ergebnisse vorgelesen hatte, er hat ja gesagt, ja, den Antrag von der Linken, den haben wir in unser elektronisches basisdemokratisches System gestellt und dann haben wir so viele Stimmen dafür und so viele Enthaltungen und so viel dagegen. Das macht eine Mehrheit von 86%. Dementsprechend wird die Piratenfraktion dafür stimmen. Die Gesichter von der Fraktion der Linken waren göttlich. Also die hatten ein episches WTF im Gesicht, ein What the fuck und wussten, glaube ich, gar nicht, was da gerade passiert.
Und dann beschreib nochmal das Prozedere, über was für einen Zeitraum verlief das so? Also die Linken haben was eingereicht?
Ja.
Wann, wo, also um diese zeitliche Spanne mal hinzukriegen, des Ablaufs?
Das war eine Schnellinitiative. Wie lange braucht die?
Die braucht knapp eine Woche, ich glaube Das geht nach Stunden. Also das müssen wir vielleicht nochmal erklären, warum die dann doch so auch so lange braucht, weil man natürlich auch verlässliche Zeiträume haben will, wo man sich beteiligen möchte. Ne? Das heißt also, jetzt ist es so, dass wenn ich mich also jede Woche zu einem Zeitpunkt einlogge, ich also auf jeden Fall immer überall mich beteiligen kann. Und das ja ist auch erstmal sicher angemessen. Das ist widerspricht dann aber letzten Endes dann wieder dem Wunsch, den wir dann vielleicht haben als Abgeordnete, dass man eben bis zu einem gewissen Zeitpunkt eine Entscheidung fällen muss. Das halt finde ich aber jetzt alles irgendwie nicht so
für okay,
so
dramatisch. Aber die Linken haben, die Linken haben es eingebracht, so eine Initiative.
Ja, genau. Der Christopher Lauer hat ihren Text genommen, in das Bundesliquid als Initiative eingestellt und drüber geschrieben, das ist ein fertiger Antrag, bitte keine Änderungsvorschläge, weil wir können jetzt...
Nur ja, nein oder sowas.
Quasi.
Ja.
So, der wurde dann angenommen, ist dann die...
In was für ein Zeitraum? Über diese 10 Tage?
In oder? Der Woche.
Woche ungefähr. Okay. Ja. Aber es war jetzt nicht so, dass ihr im Plenarsaal gesessen habt, Antrag eingebracht, reingeschmissen, 10 Minuten später war eine Abstimmung da, sondern nee. Das war schon über so ein paar Tage.
Ja.
Und trotzdem waren die Linken verdutzt.
Ja, die haben damit, glaube ich, überhaupt nicht gerechnet. Das hat auch noch niemand vorher gemacht. Ich meine, dass die Basis einer Partei über den Antrag der anderen Partei abstimmt, das gibt es in der Form nicht.
Nee. Und man merkt auch immer wieder, wenn wir irgendwie erwähnen, also in unseren Reden kommt das eben manchmal dann vor, dass man eben sagt, ja, und das unsere Basis, das hat so und so eine große Unterstützung, so und so viele Piraten in unserem Landesverband unterstützen das oder irgendwie auf Bundesebene. Und das sind schon... ja, dann immer, wie, was? Also das verursacht doch immer viel Erklärungsbedarf. Einen anderen Wunsch, den ich noch habe oder wo ich drüber nachdenke, wie man das organisieren kann, ist halt tatsächlich, ab welcher Grenze im Prinzip macht es etwas Sinn, auch etwas im Liquid Feedback einzustellen, etwas entscheiden zu lassen. Also ich habe jetzt im Hauptausschuss, wo ich sitze, dann auch viel mit Fristverlängerung erstmal zu tun, weil das alles nämlich gedauert hat. Jetzt kommen sie mit ihren Berichten nicht nach und müssen das irgendwie alles, müssen das verschieben. Ja, also ob man da jetzt zustimmt oder das ablehnt, das muss man dann auch nicht in, finde ich, in Liquid Feedback entscheiden lassen. Und alle anderen Sachen sind aber auch extrem viel. Also wenn man den Haushalt in den Einzelplänen ausgedruckt irgendwie sich anguckt, dann sind das solche Papierstapel. Und ja, wenn man da über die einzelnen Anträge, die also im Wochentakt dann da ankommen oder alle 14 Tage und ja, wenn man die alle irgendwie einzeln in Liquid Feedback einfach nur reinkippen würde, dann ja, da bin ich mir eben auch noch nicht sicher.
Das ist also eben noch ein Thema, was man irgendwie... Aber kann man das nicht eurer Verantwortung überlassen? Also ist das eine technische Frage? Muss das irgendwie in der Technik geregelt werden? Oder könnt ihr da nicht sagen als Abgeordnete, okay, also das kommt jetzt mal rein, das nicht? Oder,
genau.
Also das ist doch ein Lernprozess auf eurer Seite nur.
Klar. Ja. Also nicht nur, also man muss sich da eben auch nochmal Gedanken machen, wer soll da sich eben wie auch beteiligen und so weiter. Also das ist... wir stoßen auch so wie mit den Fristen zum Beispiel auch immer wieder auf neue Dinge oder neue Fragen, die wir uns auch als Abgeordnete natürlich stellen müssen. Grundsätzlich, wie ich aber schon sagte, bin ich eigentlich ganz angetan von der Funktionalität.
Also die
Minister. Also man kann es halt, also wie gesagt, also es meine Entscheidung, die ich persönlich dann treffe und wo ich dann auch immer noch eben auch alles gegeneinander abwägen muss und ob ich das verantworten kann.
Ja, aber ich muss gleich mal widersprechen, aber mach erstmal den Satz zu Ende.
Genau, die steht eben auf einer breiteren Grundlage.
Du sagst halt, ich bin als Abgeordneter nur meinem Gewissen verpflichtet und dieses Liquid Feedback ist dazu da, um mir ein Meinungsbild zu geben und mich zu unterstützen bei meiner Aber das habt ihr vorher so nicht versprochen.
Doch.
Doch. Also bisher gibt es, ich muss überlegen, ob mir wirklich ein Fall einfällt.
Ihr habt vorher gesagt, wir werden Liquid Feedback machen, aber wir lassen uns davon nur inspirieren, sobald wir gewählt sind. Das möchte ich hören von dir. Ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich glaube, ihr habt gesagt, wir machen Liquid Feedback und so stimmen wir ab.
Letzten Endes führt es im Moment dazu, weil es keinen Grund gibt, dagegen also andere Entscheidungen zu machen. Aber grundsätzlich muss ich natürlich immer mich selber auch nochmal fragen, wenn ich meine Hand hebe oder nicht hebe, ob ich das für mich verantworten kann. Bisher war das immer der Fall.
Ich bin ziemlich sicher, dass ein oder zwei Abgeordnete das genauso gesagt haben, wie du gesagt hast. Aber nicht alle.
Aber das ist ja eigentlich, es kann ja nicht stimmen, weil jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Du kriegst ja keine Abstimmmaschine mit und danach stimmst du ab. Aber das
war ja vorher schon klar.
Also es gibt Liquid Feedback, es gibt das Wahlprogramm, es gibt die Parteitagsbeschlüsse. Und ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge das bei uns in der Satzung ist, aber ich glaube, wir haben die Parteitag, das Wahlprogramm nach oben gestellt, weil das ist das, für das wir gewählt wurden. Und dann halt die Parteitagsbeschlüsse Liquid und
die Mehrheitsmeinung der Fraktion.
Ja. Und das ist das, wonach wir uns richten.
Aber warum soll ich denn als jemand, der mitmacht bei Liquid, überhaupt mitmachen, wenn ich mir am Ende anschauen muss, dass der sowieso nur nach seinem Gusto entscheidet?
Ja, weil es eine ganz konkrete Auswirkung hat und weil sich die Leute in der Regel dran halten. Wie gesagt, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo wir uns nicht dran gehalten hätten. Weil es einfach extrem selten vorkommt. Natürlich muss ich, wenn ich in so einer Position bin und Volksvertreter bin, eben nicht nur von Piraten und so weiter, sondern auch von Berlinern, mir die Frage stellen, okay, was ist hier für Berlin gut oder was muss ich für die Bürger tun, die mich eben auch gewählt haben? Dann kommt man aber auch wieder zum Schluss, dass die unsere Wähler uns ja auch deswegen gewählt haben, weil wir unser Wahlprogramm haben. Also genau wegen dem, was die Piraten in dem Landesverband zusammen entwickelt haben.
Ich meine, das kann ja nicht sein, dass...
Also das hängt alles miteinander zusammen. Aber letzten Endes kommt es aus meiner Sicht doch sehr stark zu der Auswirkung, dass die Entscheidung oder die Sachen, die in Liquid Feedback passieren, eine tatsächliche Auswirkung auf die Politik im Abgeordnetenhaus haben.
Und du hast halt die Möglichkeit tatsächlich, und das dann festzustellen, okay, das ist die Ergebnis im Liquid, das ist so, habt ihr gestimmt. Und dann auch den Shitstorm zu starten.
Aber erklär mir das. Warum hast du, oder das kann man eben sagen.
Das okay, könnte man
erklär
dann
mir das, genau. Erklär mir das. Warum dann, hast du dich anders verhalten? Welchen Grund hattest du dazu?
Dann werden wir ziemlich unangenehme Fragen kriegen von dir und von vielen anderen. Mhm. In dem Moment, wo wir entgegensetzt dem Liquid. Und dann können wir sagen, ja, ist schön. Ihr seid jetzt die neue Basis, das ist euer Wille. Aber dem Volk haben wir mit dem Wahlprogramm versprochen, dass wir keine 100 bauen. Und nur weil jetzt 2100 Befürworter in dieser Basis sind, werden wir das trotzdem nicht machen. Das ist eine logische Begründung. Oder wir sagen, nö, guck mal, wir müssen die nächste Fraktionsreise finanzieren und wir haben dann Sponsoren gekriegt und deshalb stimmen wir so ab. Dann kriegen wir richtig auf den Deckel.
Also ich finde,
wir müssen uns dann erklären.
Ich finde diese Geschäftsgrundlage eigentlich relativ eindeutig. Die Abgeordneten sind ihrem Gewissen verpflichtet. Ihr habt jetzt aber das Versprechen gegeben. Wir haben hier ein Werkzeug und werden euch mehr hören, als das andere tun. Wir werden das in unsere Abwägung mit einbeziehen und wir werden uns das lesen und wir werden euch fragen, aber entscheiden tun am Ende wir. So. Ja. Und dafür werden wir uns rechtfertigen, aber wir versprechen euch, das ernst zu nehmen und da reinzugucken und euch mitreden zu lassen.
Es gibt halt keine Schritt Garantie. Weiter.
Es gibt keine Garantie. Und das wäre auch noch schöner. Also da würde ich dann auch wieder sagen, als potenzieller Wähler. Ja, also was ist denn das jetzt? Ne? Also das war nämlich der Eindruck, den ich bei dieser Fraktionssitzung hatte, dass alle nur reingucken, keiner eine Meinung hatte und irgendwie alle nur reinguckten und dachten, oh Gott, was sagt denn das Liquid jetzt? Da hatte ich so den Eindruck, verhindert so eine...
Liquid rette mich.
Ja, genau. Das verhindert jetzt so eine Meinungsbildung, oder dass die Leute mal den Arsch in der Hose haben und sagen so, ja, jetzt machen wir das aber so, weil das ist so und das ist wichtig. Und jetzt gucken wir mal nicht da rein. So, und ich hatte mal den Eindruck, alle sind so ein bisschen am Schwimmen und dann gucken wir mal rein. Was sagen die denn jetzt? Ach, die sagen nicht. Achso, das ist jetzt ein bisschen blöd. So, das war so mein Eindruck. Das fand ich so ein bisschen enttäuschend.
Es muss ja noch viel weitergehen. Also ich meine, wir sind 15 und es gibt Tonnen an Ausschüssen und Tonnen an Themen und das können wir nicht alleine machen. Und da können wir auch Fachreferenten haben und die kommen jetzt auch, das reicht nicht. Also ich meine, das Liquid ist ein Kanal, aber wir können als Abgeordnete im Prinzip nur Interfaces sein zwischen der Basis mit ihren Squads, also den themenbezogenen Arbeitsgruppen und den Ausschüssen. Und wenn das nicht unser Selbstverständnis ist, dann funktioniert es nicht. Also meiner Meinung nach, das ist aber meine persönliche Meinung. Also es ist, wenn wir das nicht hinkriegen, das ist auch mein Job, ich muss jetzt zusehen, dass ich in den Bezirken die Leute finde, die halt in meinem Themenbereich tätig sind und dass ich in der Basis, da sind ja ganz viele Leute dazugekommen, die sind hochmotiviert, Leute finde, dass wir da eine funktionierende Arbeitsgruppe in dem Themenbereich haben, weil ich kann das doch nicht alles alleine machen. So, ich möchte, dass da ein Haufen Leute ist, die arbeiten zu, das ist ihre Meinung und die wiederum checken ihre Meinung über Liquid Feedback mit der restlichen Basis ab, um ihren Kurs zu korrigieren und ich arbeite mit denen zusammen und habe Fachreferenten, die das Ganze nochmal gegenchecken und machen und tun, damit wir das einbringen.
So,
das wir sind ja nur ein kleiner Teil in dem ganzen System.
Genau, aber das finde ich einen ganz anderen interessanten Aspekt, der so ein bisschen zu kurz kommt, in meiner Wahrnehmung. Es geht immer bei Liquid Feedback darum, basisdemokratisch, die Basis muss mitmachen, die Basis muss gehört werden und so. Aber dieser Aspekt, dass ja Parlamentarier, ganz kurz, dass Parlamentarier permanent über Arbeitsüberlastung klagen und eigentlich keiner mehr diese Gesetze liest, über die sie abstimmen, keiner mehr Ahnung hat von dem, was da eigentlich passiert, ist ja auch ein Aspekt, der mit Liquid Feedback zumindest theoretisch, sagen wir mal, nicht gelöst, aber doch entspannt werden könnte, ja, indem man einfach sagt, okay, wir können ohnehin nicht die komplette Arbeit machen, das ist illusorisch, das sehen wir in jedem deutschen Parlament, ja, dass alle überlastet sind, also haben wir hier eine gute Möglichkeit, auch Arbeit zu delegieren.
Und habt ihr eigentlich, ich möchte zwei Themen zusammenbringen, die gerade angesprochen, habt ihr eigentlich euren Ausflug nach Island auch von Liquid Feedback rechtfertigen lassen?
Nein.
Habt ihr einfach so gemacht?
Ja, den haben wir auch selbst bezahlt.
Selber?
Ja.
Persönlich?
Ja.
Wirklich?
Ja. Die haben wir selbst bezahlt.
Ja, also
da gab es auch noch gar kein
bekannt,
Geld,
das war da, zum Teil... Ich habe Zugriff auf das Konto, also mir ist nicht bekannt, dass da Geld abgeflossen ist für diese Reise.
Ach, was?
Also das war eine Entscheidung der drei, die ja da, beziehungsweise gab noch einen Piraten hier aus Berlin, der mitgefahren ist, ja, wo eben keine Fraktionsmittel jetzt dafür aufgewendet.
Wir durften ja auch nichts entscheiden und nichts vereinbaren und haben dann ja auch eine Declaration on Nothing unterzeichnet.
Und diese, sagen wir mal, Nachhilfestunde in Fragen von Umleitungen für Elfen, Staaten und so weiter, hat euch das sehr geholfen?
Elfen?
Elfen? Habt ihr in Island über Elfen gehört?
Nee, wir haben uns mit der Islamic Modern Media Initiative beschäftigt. Wir haben mit dem Jon Gnarr gesprochen, der mit der besten Partei direkt in die Regierungsverantwortung gekommen ist, haben irgendwie mal von denen gehört. Wie ging das denen eigentlich? Was ist da passiert? Wie haben die das überlebt? Wie machen die das jetzt?
Also ihr habt keine Fraktionsgelder ausgegeben für diese ganze Reise?
Wir haben keine Fraktionsgelder ausgegeben. Wir hatten da auch gar keine Fraktionsgelder. Die sind ja viel später gekommen. Ja. Da gab es noch nicht mal
ein
Abgeordnetenhaus. Der war doch gewählt.
Ja, aber das heißt ja noch nicht, dass wir Geld gekriegt haben.
Die FDP hat da noch herrschaftlich residiert in...
Wir hatten keine Räume, wir hatten kein Geld, weder als Abgeordnete noch für die Fraktion. Wir hätten gar keine Fraktionsgelder.
Ich bin aber beruhigt.
Wir hatten einen Besprechungsraum, insofern also keine Räume. Wir hatten einen Besprechungsraum für alle, der ja sehr der eng war, wenn der.
Und was hast du bezahlt für deinen Flug nach Island?
Es waren so 500-600 Euro.
Kannst du dich nicht genau erinnern?
Nee, das war mir
du hast nicht so selbst, wichtig. Du hast ihn doch selbst bezahlt.
Ja, ich habe da irgendwann mal eine Zahl in ein Überweisungsformular gepastet. Ja.
Okay.
Ich habe da so ein.
Hast du irgendwie was Schlechtes gegessen oder so?
Woher kommt nein, das ist der investigative Journalist, der jetzt, glaube ich, da.
Nee, es war sehr interessant.
Ich war vorletzte Woche in Israel und als ich ausgereist bin wieder, ich habe so ein paar arabische Stempel im Pass, habe ich mir das 1,5 Stunden so eine Art von Befragung musste ich durchgehen.
Ach so, die machen das da ja,
ne? Ja, genau. Warst du, als sie 2004 nach Afghanistan geflogen sind, warum haben sie ausgerechnet Dubai als ihren Zwischenaufenthalt gewählt?
Weiß ich
doch nicht. Weiß ich doch nicht mehr. Oder so.
Ja, wie kann das sein? Waren sie nicht da?
Mit Feedback so bestimmt. Sie seien Journalist, sie würden arbeiten. Was haben sie denn letzte Woche so alles für Themen gemacht? Sagen sie mal einfach auf. Was sie so interessiert. Naja, über die Euro-Krise. Ja, was würden sie denn so empfehlen als Euro-Krise? Was würden sie denn da so empfehlen? That's not my job, sage ich und so. Okay, gehen wir weiter. So ging das 1,5 Stunden. Das war krass. Aber ich bin jetzt gut geschult
in dieser Fragetechnik.
Das israelische Geheimdiensttechnik. Es geht gar nicht so sehr um das, was. Es geht gar nicht so sehr um den Inhalt, sondern nur, wie du reagierst.
Boah, ich habe so den leichten Verdacht, du hast sehr viel mehr verraten, als du verraten
hast. Es geht nur darum, sozusagen, bist du wirklich der du behauptest zu sein? Nur darum geht es.
Verstehe. Bist du echt?
Na, das ist eine gute Frage. Bist du echt?
Ja.
Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind echt. Noch.
Ja. Aber sag doch mal, habt ihr denn was gelernt von den Isländern?
Ja.
Was habt ihr denn da gelernt?
Also die haben halt, als sie ins Rathaus eingezogen sind, da waren sie halt auch, wie wir, in einem großen Raum quasi. Und dann sind sie in ganz viele einzelnen Büros. Und dann waren sie vereinzelt. Dann konnte man sie klein kriegen. Und dann haben sie gelernt, dass sie zusammenhalten müssen, dass sie auch häufig gemeinsam Dinge tun müssen. was wir jetzt, dann haben wir uns ja inspirieren lassen, haben unsere
also durch diese räumliche Trennung, dass sie da irgendwie an politischer Wumms verloren haben.
Genau, dass sie plötzlich, dass sie einzeln angreifbar waren und dass man sie spalten konnte. Und wir haben ja dann auch zum Teil inspiriert davon, dann die Fahrt nach Tschechien und jetzt die Klausurtagung gemacht und werden wohl auch noch deutlich mehr gemeinsam machen müssen, damit wir nicht kaputt gehen, damit wir als Gruppe funktionieren. Und wie Sie schon sagten, wenig Schlaf, kein Sex, keine Schokolade, das wird hart.
Wie früher, oder?
Ja, ne? Als die anderen den Kühlschrank kontrolliert haben. Nee, das war schon ziemlich wichtig und hat eine Menge gebracht.
Ihr wart in Tschechien, habt eine Klausur dort gemacht, weil ihr gemerkt habt, es geht nicht? Oder
das, nee, das war die erste und das war die Situation, dass wir einfach zwar vorher auch dann zeitweise in dem Raum waren, aber natürlich noch alle in auch ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Ne? Wir hatten ja tatsächlich nicht wirklich damit gerechnet oder uns irgendwie auf dem Excel-Sheet ausgerechnet, okay, jetzt alle 15, ab dem Zeitpunkt sind wir dann irgendwie da zu Diensten, den Berlinern. Und das heißt also, diese Konstellation mit 15 Leuten, die kam in Tschechien eigentlich das erste Mal für eine gewisse Zeit auch dauerhaft zusammen. Also da haben wir, da wurde so die Grundlage schon geschaffen, uns auch kennenzulernen. Also da haben wir den Anfang gemacht einfach, um miteinander arbeiten zu können.
Aber ihr kanntet euch doch vorher, oder?
Naja, das ist interessant, weil natürlich, so viel sind wir nicht und wir waren schon alle irgendwie aktiv, aber in dieser Konstellation, in dieser Dichte dann auf einmal zusammenzuarbeiten, ist was ganz anderes, als wenn man in losen Verbindungen mal mit dem einen ein bisschen mehr zusammen macht, irgendein Projekt zusammen, mit den anderen aber irgendwie gar nicht so viel zu tun hat und gar nicht so viel weiß.
Plus, dass dann in der Situation, in der ihr jetzt seid, halt noch sozusagen diese privaten potenziellen Verwerfungen dazu kamen, dass halt dass man irgendwie sein anderes Leben irgendwie noch auf die Reihe kriegen sollte und dass es sozusagen für viele beruflich eine Veränderung war und
klar, deswegen war es notwendig, so einen Rahmen zu setzen, wo man wirklich sagt, okay, da fehlt dann auch keiner. Also wo man nicht dann wie bei den anderen sagt, okay, das ist jetzt irgendwie unser, wir hätten davor auch irgendwie relativ schnell so Termine 15 bis irgendwie 17 Uhr oder so, wo wir irgendwie dann mit der Verwaltung gesprochen haben und verschiedene Vorstellungsrunden hatten, irgendwie aber auch immer mit externen und so und wo wir wo dann aber auch immer Einzelne gefehlt haben. Das heißt, es ist dann auch immer so ein Gestückel gewesen und das war dann das erste Mal, wo wir dann wirklich alle 15 komplett zusammen für eine
und ohne Kamera
gewisse Zeit waren.
Wir waren ja unter permanenter Beobachtung.
Und das tut mir mal leid.
Das ist auch völlig in Ordnung und da war halt dann tatsächlich die Möglichkeit, mal 2 Tage ohne permanente Beobachtung zu sein und sich dann beim Zwiebelnschneiden mal anzuzicken und beim Spaghetti kochen. Also das gemeinschaftliche Erlebnisse, eine Basis schaffen, ist ja unheimlich
wichtig. Habt ihr denn da
also alles haben erlebt? Früher, dafür haben wir früher Häuser besetzt, das muss ich ehrlich mal sagen.
Ja, ist ein bisschen schwierig, die Berliner Linie steht dem so ein bisschen im Weg. Wollen wir auch abschaffen, steht so im Wahlprogramm. Aber bis dahin müssen wir wohl das mit dem...
Und hattet ihr dann eine bestimmte Struktur oder habt ihr nur gesagt, wir sind jetzt einfach 2 Tage da und kochen halt und gucken, was passiert?
In Tschechien haben wir erstmal gesagt, wir fahren da erstmal hin und wenn wir da sind, dann schauen wir mal.
Okay.
Aus meiner Empfindung heraus war das auch genau die richtige Strategie und Vorgehensweise zu dem Zeitpunkt.
Und die beste Strategie war keine Strategie.
Ja, ja, keine Ahnung, wie man es nennt, ist mir egal, aber ich fand es richtig.
Und jetzt hat es ja sozusagen noch eine zweite Runde gegeben mit einer Mediatorin. Ja,
kann man das so
sagen? Mit 2 Mediatoren.
Mit 2
das ging so durch die Presse, ihr kloppt euch um die Räume, ihr könnt euch nicht einigen, wer in welchem Raum sitzen soll. Und dann hinterher fahrt ihr auf Klausur mit einer Mediatorin, um zu klären.
Wobei man, glaube ich, mal erklären muss, dass im Berliner Abgeordnetenhaus die Räume sehr unterschiedlich groß geschnitten sind. Also es gibt quasi irgendwie Typ Salon und es gibt irgendwie Typ Besenkammer. Ja, und dann müssen die Abgeordneten sich darüber einigen, wer welchen Raum bekommt.
Ja, und es gibt den 4. und den 5. Stock.
Was bei der CDU oder so kein Problem ist, weil da gibt es eine klare Hierarchie. Aber bei euch eben schon.
Die Idee war...
Also, welchen Raum hat eigentlich Christopher Lauer bekommen?
Also die Idee war eigentlich eine andere. Die Sache ist,
wir haben diese 15 Leute. Eher Salon? Lass mich raten.
Na, dann rate.
Salon.
er sitzt in der Besenkammer.
Das glaube ich
nicht. Naja, aber also, wobei man sagen muss, die Besenkammer, also ja? Die Besenkammern sind auch die top ausgestattet. Ja,
mit elektrischen Fenstern und jede Menge Technik, Hightech und digitalem Panel, während die Salons echt, da musst du die Fenster selbst aufmachen.
Oder?
Aber echt? Nee, das Grundding ist 15 Leute zusammengeworfen und natürlich gibt es Probleme und Konflikte. Und dann kam diese Raumgeschichte und dann stand die Ausschussbesetzung bevor und da habe ich gesagt, okay, diese Raumvergabe, das ist ein wunderschönes Ding, an dem man Konflikte finden und aufarbeiten kann. Und das hätte auch alles andere sein können. Das hätte auch der Essensplan sein können oder was weiß ich. Es war einfach nur wichtig, etwas zu finden, wo es keinen Konsens gibt, wo Konflikte sind und dann zu sagen, okay, statt jetzt 30 Jahre zu warten wie die Grünen, holen wir uns gleich Leute, die mit gruppendynamischen Prozessen klarkommen und werden besser und produktiver. Das klingt nach Beratersprech, aber wir haben halt unglaublich viel gelernt über Eskalation und unterschiedliche Menschen.
Über Eskalation?
Eskalation und wie schlecht die ist in der Gruppe. Und verschiedene andere Sachen. Und die Raumaufteilung war eigentlich nur ein Weg, diese ganzen Sachen an den zum Vorschein zu bringen. Und irgendworan muss es halt reiben. Und die Raumaufteilung erschien mir am besten. Da habe ich gesagt, okay, Leute, hey, statt jetzt irgendwie ein mathematisches Verfahren zu finden, bei dem jeder unglücklich ist und potenzielle Konflikte halt weiter unter dem Teppich bleiben.
Was nee, aber naturwissenschaftlich extrem belastbar. Das war in der
Diskussion in mathematischen Nein. Verfahren.
Das war ein hypothetisches Beispiel.
Das war ein hypothetisches Beispiel. Es gab so verschiedene Ideen, Schemata, wie man da Räume aufteilen kann. Aber statt jetzt zu sagen, ja, wir nehmen jetzt irgendeinen Algorithmus und teilen Räume auf und die Konflikte bleiben unterm Teppich, nehmen wir diese Raumaufteilung, um diese Konflikte zum Vorschein zu bringen und zu bearbeiten, damit wir besser arbeiten können.
Für mich hat das so ausgesehen, okay, es gibt diese Raumaufteilung und die Konflikte treten da zutage. Es ist sozusagen wie ein Staubkörnchen, an dem sich sozusagen so Nebel kristallisiert. Das ist ein Symptom für diese Konflikte. Und statt zu sagen, okay, das kriegen wir, vergiss die Konflikte, wir lösen das jetzt irgendwie, habt ihr halt gesagt, okay, dann gucken wir uns doch mal an, was da los ist. Und dann habt ihr euch zwei Mediatoren genommen.
Zwei Gleichmedia.
Ja, keine Ahnung, hast du gesagt.
Ich habe immer für mich halt immer einer gereicht.
Entschuldige, zwei Mediatoren, ja.
Und dann seid ihr wie lange mit denen in Klausur gegangen?
2,5 Tage waren das.
Und was habt ihr da gemacht? Also wie läuft das so ab?
Geredet.
In einem Kreis gesessen und geredet.
Im Kreis gesessen, geredet und gearbeitet.
Und dann?
Gemalt, gegessen.
Gemalt?
Gegessen.
Mit Zetteln gespielt.
Was hat denn Christopher Lauer eigentlich gemalt?
Was er gemalt hat? Striche,
glaube ich. Ist auch, glaube ich, privat, oder? Nee, aber ganz im Ernst sozusagen. Jemand wie Christopher Lauer, glaubt ihr wirklich, dass ihr den mit so einer blöden Klausur in Tschechien mit zwei Mediatoren kleinkriegt? Mal echt.
Was heißt hier kleinkriegen? Du hättest interessant, also du, keine Ahnung, also man merkt, glaube ich, wenn man sich davor mit uns beschäftigt hat und danach, doch einen Unterschied. Ich jedenfalls.
Welchen? Ne?
Also, naja, das einfach viele Dinge, wir haben erstens viele Dinge gelernt und zweitens sind uns viele Dinge klar geworden.
Was ist dir denn klar geworden?
Okay, ihr wollt nicht über Christopher Lauer reden, das kann ich verstehen.
Da kommen wir gleich dazu, aber jetzt lass ihn doch mal erzählen.
Also letzten Endes ist es natürlich auch so, dass wir darüber vereinbart haben, nicht zu sprechen, was da im Einzelnen passiert ist. Ja. Nee, weil und wir haben ja keine, für uns ist die Grenze immer da, wo irgendwas öffentlich sein muss oder irgendwie wo nicht, wo halt irgendwie politische Entscheidungen getroffen werden oder wo halt nicht. Also wenn wir uns über uns persönlich unterhalten, irgendwie wie geht's uns und so weiter, dann sind das natürlich sehr persönliche Angelegenheiten, die jetzt irgendwie für die Nachvollziehbarkeit einer politischen Entscheidung nicht wichtig sind.
Mich interessiert auch nicht, ob du jetzt gesagt hast, ja, Christopher geht mir immer so auf die Decken, sondern mich interessiert dieser Prozess. Also wie habt ihr da sozusagen eure Verhältnisse geklärt? Habt ihr darüber geredet? Wurde gefragt, was nervt dich denn an?
Haben wir Bilder gemalt
und die wurden analysiert oder wie lief das?
Naja, wir haben letzten Endes über uns miteinander gesprochen. Und anhand dessen haben die Moderatoren dafür gesorgt, dass uns anhand dessen irgendwie Dinge klar werden und Dinge aufgezeigt. Und das hat uns
kann ich weitermachen?
Viel mehr.
Okay, wenn wir nicht über Christopher Lauer reden, reden wir doch über den anderen Star der Piratenpartei, Marina Weißband. Marina Weißband hat auf ihrem Wikipedia-Profil stehen, im Gegensatz zu allen anderen piratischen Spitzenkandidaten ihrer Konfession, nämlich jüdischen Glaubens, was eine große Diskussion ausgelöst hat, ob man das darf oder ob man das nicht darf. Warum also ist es so, dass sozusagen Marina Weißband auf ihrem Profil stehen hat, sozusagen jüdischen Glaubens, alle anderen, aber bei allen anderen ist es nicht erwähnt, sozusagen.
Du, meinst du in dem Wiki-Profil von der Piratenpartei oder?
Nee, Wikipedia.
Wikipedia, das sind Autoren, freie Autoren, die gemeinsam deinen Artikel erstellen. Da habe ich zum Beispiel auf meinen Artikel auch überhaupt keinen Einfluss. Ich kann nicht entscheiden, was dort steht.
Geht mir ähnlich.
Damit muss ich leben.
Die schreiben wir nicht.
Aber warum ist es, also ich meine,
hat jemand hingeschrieben? Also,
vielleicht guckst du mal in die History von dem Artikel oder auf die Diskussionsseite.
Aber um vielleicht nochmal davon wegzukommen, von dieser rein technischen Beantwortung. Wenn letzten Endes ist es für mich auch eine sehr persönliche Angelegenheit, die man frei entscheiden sollte, ob die irgendwo steht oder wo die nicht steht. Ich halte das aber nicht für wichtig. Also ich erfahre das, höre das zum ersten Mal.
Das hörst du nicht zum ersten Mal,
Andreas. Was, dass das da steht? Nein, doch wirklich. Nein,
das ehrlich. War eine große Diskussion. Da,
wo?
Auf Facebook.
Ja, ich bin nicht auf Facebook.
Das weiß ich, weil ich kriege immer deine Anfragen.
Geil.
Ja. Aber darüber reden wir später.
Okay. Können wir auch jetzt einschieben, das ist eine muntere Sache.
Also, was irgendwie. Sind das denn für
Anfragen? Naja,
jetzt sind also, Bong, jetzt, Moment,
manche
Bong, jetzt
Sachen.
Kommt jetzt kommt unsere Rubrik Being Baum.
Ich kann halt kyrillische Schrift nicht lesen, was da also auskommt aus Litauen. Insofern weiß ich es nicht genau. Aber es gibt dort eine Piratenpartei,
die ein großer Google Fan
von dir. Von dir ist, glaube ich, nicht von mir so sehr.
Was, eine Fan?
Es gibt eine große Fangemeinde von dir in Litauen.
In Litauen.
Wobei ich auch gelernt habe, dass Litauisch in lateinischer Schrift geschrieben wird. Ne, aber es gibt natürlich eine bedeutende russische Minderheit in Litauen, die auf Kyrillisch schreibt und dann offensichtlich in der Piratenpartei, die es dort gibt, sehr engagiert ist und die dich, ich möchte gar nicht sagen mich, weil um mich geht es dann sehr verehrt offensichtlich.
Und hat das denn abgenommen, zugenommen, gleich geblieben so über die Zeit?
Ist
so
langsam, ganz langsam ein bisschen weniger geworden.
Schade.
So. Schaffe ich auch schade, ja. Also wie soll man sagen, weniger in der, also wahrscheinlich in der Masse schon mehr, aber weniger in den Spitzen.
Ja, ist interessant, wie sich das so verändert.
Na, irgendwann lernen sie das ja auch mal dazu.
Warum machst du nicht mal ein Facebook-Profil von dir?
Ich gucke mir das immer mal wieder an. Bisher ist es der Aufwand, den ich betreiben müsste, um mein Privatleben und mein politisches Leben zu trennen, weil dann würden die Leute, die mich privat kennen, nicht verstehen, dass ich ihre Freundschaftsanfragen nicht annehme. Man weiß ja immer, wie das so dann gerade online oder so und gerade wenn man nicht so viel engen Kontakt hat, was daraus dann erwächst, dann hört man irgendwie nach 2 Jahren, ja und damals irgendwie. Und
aber Andreas, ich will dir was sagen, ich habe schon Bewerbungen bekommen, um Geschäftsführer zu werden bei euch und solche Geschichten. Und ich habe dann gesagt,
das kann ich nicht ändern.
Sag mal genauer. Und dann kamen so lange irgendwie so epische Dinge und dann auch beleidigte Reaktionen, dass ich nicht reagiere und so weiter. Also die Leute nehmen mir nicht ab, dass ich nicht du bin.
Die nehmen dir das nicht ab?
Nee, glauben sie mir nicht.
Ja. Du sagst
es nicht, was man da machen kann.
Ja, aber ich meine, komm, ich bin ja, die können ja... Die sind
du bist ja Andreas Baum.
Eben, die können ja aber Andreas. Gucken, wer ich bin. Die können gucken, wann ich geboren bin und wo ich wohne, was ich mache. Ich veröffentliche gewisse Sachen, die...
Ganz schön Post-Privacy, ne?
Ja. Also es ist, ich kann nicht beweisen, dass ich nicht du bin.
Vielleicht machst du so ein Bild von ihm, so durchgestrichen. I'm the other one.
Ja, aber das könnte jeder machen.
Ja, interessantes Phänomen. Aber ja, ich finde es deswegen auch lustig, weil ich so ein bisschen ich kriege ja auch schon so ein bisschen mit, was halt ab und zu macht man das ja mal irgendwie oder sorgt dafür, dass das zu einem kommt, diese Informationen, was über einem so im Netz steht und so weiter.
Du hast dich aber jetzt bei Google Plus angemeldet.
Ja, schon relativ früh, gleich zu Beginn, ja.
Habe ich übrigens auch nur gehört von Leuten, die dich gesucht haben. Bei Google Plus bist. Ja.
Aber da bin ich noch nicht für dich, oder wie sagt man da, gehalten worden? Nee, aber da habe ich jedenfalls, das nochmal zu diesen Satz zu Ende zu bringen, gemerkt, dass sich da auf jeden Fall sich das schon sehr stark natürlich geändert hat. Von früher, wo du weit über mir warst und zu jetzt. Aber gut, das
wird sich wieder ändern.
Interessant fand ich es dann wirklich, als wir uns das erste Mal hier begegnet sind an diesem
Küchentisch. Der Punkt ist, ich habe es also auch durch versucht zu verstehen. Natürlich, wenn man dich oder mich googelt, wird sozusagen immer mehr, inzwischen ist glaube ich 85% du, die da auftauchen, aber es gibt immer noch ein Bild von mir irgendwo, was sich verteidigt. Ja. Aber ich glaube, was am Ende, weil ich ja immer regelmäßig sozusagen publiziere und immer das Gleiche, immer die gleichen Themen, glaube ich, wird sich das durchsetzen.
Also bei der Bildersuche ist es 4:3 für...
Na, 4:3 finde ich ein gutes Verhältnis. Ich hatte ja schon...
Aber unter den ersten 10 kommst du sonst gar nicht vor mir.
Wie?
Nee.
Wie jetzt?
Du bist weg.
Dann guck mal bei Google News.
Ah, bei News. Das ist eine andere
Disziplin. Das sind, glaube ich, 8 von 10 oder so.
Also, ja, na gut, das ist jetzt auch keine Kunst. Also,
Na komm, das kannst du schon mal eingestehen, dass ich da vorne bin.
Ja, da bist du vorne, das stimmt.
Okay, absolut.
Das ist jetzt auch, ja, okay. Wie habt ihr denn so eure Parlamentsreden empfunden?
Ist das ein
Mittel, was man irgendwie braucht? Macht das Sinn?
Also ich hatte ja ein ganz besonderes Erlebnis. Ich hatte meine erste gehalten, wo ich da mitten im Plenum davon erfahren hatte, dass ich sie halte. Also ja. So von jetzt auf gleich, weil ich hatte mich eigentlich vorbereitet auf die Regierungserklärung vom Wohreit, wo ich also 15 bis...
Aber ich habe halt immer gelernt, auch als der Andreas Baum, der ich bin, dass man immer jederzeit aufstehen können muss. Ich bin ja auch aus der Nähe von Kassel. Aufstehen können muss und eine Rede halten können muss.
Na gut, aber das versucht er ja gerade zu erklären, wie das war.
Ja, war dann ja auch so. Also ich habe dann ja auch irgendwas gesagt. Ich muss aber auch eingestehen, ich bin im mir das dann nochmal zu Gemüte führen und so und mir auch so Podcasts und so, die ich gemacht habe, belasse ich es immer ganz gerne bei dem Eindruck, den ich in dem Moment dann hatte. Das ist natürlich gerade bei so Reden und so weiter, muss man da sicher auch an sich arbeiten und muss das muss dann über den Schatten springen, sich das nochmal anzutun.
Was mich da aber mehr interessiert, einige reden, haben das schon ein paar Mal gemacht, andere haben es noch nicht gemacht und machen das zum ersten Mal, dass das da so holpert und man viele das ablesen und das irgendwie scheiße klingt. Aber was mich interessieren würde, ist, ob ihr das Gefühl habt, dieses Ding, so dieses Medium, dieses Werkzeug, Rede in einem Parlament, ob ihr da das Gefühl habt, das ist wichtig, das ist gut, dass ich das hier mache, das bringt irgendwie was potenziell. Habt ihr das Gefühl?
Also das teilweise. Also ich denke, das kommt auch aufs Thema an. Wir haben darüber auch mal gesprochen und da ging es eben darum, ja, okay, ist das überhaupt notwendig, weil die eigentliche Facharbeit ja in den Ausschüssen stattfindet. Und was passiert dann eigentlich im Parlament? Und wen adressiere ich denn mit meiner Rede? Ist das denn der Parlamentarier, der mir zuhört und dann eben aber doch den ich vielleicht überzeugen kann, weil ich ihm nachvollziehbare Argumente liefern kann, die er irgendwie, ja, denen er zustimmen kann und dann aber trotzdem mit der Fraktion stimmt, weil irgendwie vorne dann jemand sagt, ja, das muss aber jetzt so abgestimmt werden und er vielleicht eigentlich was ganz anderes denkt. Oder ist es dann der Zuschauer zu Hause oder der Bürger, der auf YouTube wo auch immer darauf stößt und merkt, okay, das damit beschäftigen, das ist also die Position jetzt von den Piraten, das wollen die also. Und da gibt's auch bei uns in der Fraktion, wie bitte, unterschiedliche Ansichten, wie da die Gewichtung ausfällt. Ich muss sagen, ich finde es interessant, mich mit Reden zu beschäftigen. Und was ich aber gerade im Parlament noch gelernt habe, ich war erstaunt über manche, die bei uns in der Fraktion eben bisher an anderer Stelle nicht so laut sind und dann aber eben vorne mal am Pult stehen und eben auch frei sprechen oder eben auch nicht so frei, aber grundsätzlich eben was nachvollziehbar plastisch dargestelltes irgendwie da vortragen können.
Da hast du das bestimmt jetzt nicht Christopher Lauer gemeint, weil der, glaube ich, schon lange vorher.
Das war nicht so eine große Überraschung, dass er natürlich rhetorisch sehr.
Es waren halt einige andere, ist. Die da genau. auf diesem Rednerpult relativ gut aber, ja, ankamen.
Und hast du das Gefühl, dass das ein gutes, aktuell noch relevantes Medium ist, so eine Plenarrede?
Also es hat halt einige Target Audience. Ich meine, ich habe halt 10 Minuten vorher habe ich gesagt, hey, wir haben noch Redezeit, ich mache noch was zum Schultrojaner und habe mir das dann ein paar Zahlen im Internet zusammen recherchiert und dann gesprochen. Und das gab natürlich innerhalb unserer Community große Mengen an positivem Feedback. Yeah, der Hacker im Parlament und zeig's ihnen. Ich glaube, dass auch nochmal dieser Aspekt, hey Leute, ihr installiert da gerade Überwachungssoftware für Netzwerke auf Rechnern von Schülern, merkt ihr was? Dass das auch nochmal eine ganze Menge bewirkt hat. Sowohl bei den anderen Parlamentariern, so okay, wenn das schief geht, dann kostet uns das richtig. Und was mir erst 2 Tage später klar wurde, nach dieser Rede, ich dachte mir so, wow, jetzt weißt du eigentlich, wofür du den ganzen Scheiß überhaupt gemacht hast. Früher habe ich immer gedacht, was macht die Politik da? Das muss ihnen doch jemand sagen, das kann doch nicht sein. Ja, und ich war damals stimmlos, ich habe halt nicht geblockt oder sowas. Und jetzt haben wir halt die Möglichkeit, ihnen einfach ins Gesicht zu sagen, was für Scheiße die da machen. Also wenn sie Scheiße machen.
Ach so.
So, das ist einfach, hey.
Dieses unmittelbar.
Das unmittelbar zu sagen, guck mal, vielleicht könnt ihr gute Wirtschaftspolitik, aber das macht ihr gerade falsch. Und wenn ihr das macht, wenn ihr das macht, dann passiert das und das und das. Und ich habe es euch jetzt gesagt und ihr müsst es zu Protokoll nehmen. Und in einem Jahr fährt ihr das gegen die Wand oder auch nicht, weil ihr vielleicht nochmal drüber nachgedacht habt. Und das war, also für mich persönlich war das ein unheimlich gutes Gefühl. Und in der Community gab es halt tollen Feedback, weil es ihnen einfach vorher auch keiner gesagt hat. Weil auch niemand da war, der es ihnen hätte sagen können, was. Also jetzt der Schultrojaner ist natürlich auch das beste Beispiel dafür, dass sie da gerade etwas tun, von dem sie keine Ahnung haben, was sie tun. Dass sie vorher keine Ahnung hatten, was sie da tun, als sie es beschlossen haben und dass ihnen auch keiner gesagt hat, was sie da wirklich machen und was das bedeutet auf der technischen Ebene und was dann passiert. Und da, glaube ich, ist das schon ein wichtiges Mittel. Und ich glaube auch, dass diese Rede dann in Normalsprech übersetzt wurde und auch die Lehrer daraufhin irgendwie rebellisch wurden, sagten, warte mal, so geht das aber nicht. Und eine ganze Menge Leute dann verstanden haben, worum es geht. Und da glaube ich, dass so eine Rede im Parlament tatsächlich noch ganz wirkungsvoll sein kann.
Das ist tatsächlich, interessant, weil auch sozusagen du, was wahrscheinlich auch in keinem anderen Medium so der Fall ist, ist sozusagen diese unmittelbare Empfangsbestätigung. Also wenn du was schreibst, ja, dann steht's halt da, aber dass es jemand lesen und wirklich gelesen hat, weißt du halt nicht. Er kann es, aber er weiß es nicht. Wenn er aber vor dir sitzt und dich anguckt und du redest mit ihm, dann weißt du, so, da ist jetzt nichts im Weg gewesen. Das muss bei dir zumindest physikalisch angekommen sein.
In your face, wobei wir da auch gerade, also ich muss das auch nochmal bestätigen, ich halte das auch immer noch für relevant und für wichtig, diese Auseinandersetzung auch in dieser Dichte im Prinzip. Und das kommt dann aber jetzt, komme ich zum nächsten, und zwar, dass wir dann auch immer wieder etwas überrascht sind über die Disziplinlosigkeit in manchen Reihen, gerade bei denjenigen, die dann sagen, okay, das ist aber gefährlich, wenn man da jetzt mit Laptop sitzt, dann ist man ja ganz abgelenkt. Also gerade in den hinteren Reihen merkt man das schon doch schon sehr stark, die Geschwätzigkeit unserer Sitznachbarn. Und oftmals dann auch leeren Sitzreihen. Ich meine, das hängt eben damit aber auch wieder zusammen, dass natürlich so eine Sitzung sehr lange dauern kann und man da auch immer noch im Bundestag noch viel stärker als im Abgeordnetenhaus eben immer noch auch andere Sachen noch parallel stattfinden. Aber also das, glaube ich, hat manche doch hinten, also ich habe das an Tweets und an Bemerkungen und so weiter doch immer wieder gehört, so von wegen haltet doch mal den Mund, ich möchte da zuhören, kann es aber nicht verstehen, weil ihr neben mir so laut schwätzt. Aus den Reihen der CDU. Und da wurden sie auch, muss man sagen, und deswegen kann man das auch hier nochmal bemerken, auch mehrfach, auch gerade von ihren eigenen Präsidenten, die gerade im Präsidium saßen, ermahnt, doch mal stärker dem Redner auch die Aufmerksamkeit zu schenken. Okay.
Ich überlege gerade, ob das sozusagen, ob das auch daran liegt, an diesem Fraktionszwang. Also wenn die ohnehin wissen, also letztlich nicht so richtig nachdenken müssen, sondern eh klar ist, wir stimmen so ab und ich muss mir jetzt eigentlich gar nicht so einen Kopf machen, weil es ist eh klar. Hängt das auch damit zusammen, dass man dann einfach nicht zuhört?
Ja, weiß ich nicht. Willst du das erzählen? Also mit der einen Geschichte, wo dann gerade aufgrund des Regierungswechsels ja vielleicht die ein oder andere seltsame Konstellation zustande kommt, wo eben gemeinsame Anträge von einem rot-roten Senat vorbereitet wurden, die jetzt aber dann vielleicht im Parlament nochmal abgestimmt wurden. Ich rede von Heidering, von der Justizvollzugsanstalt, wo eben als erstes dann die Hände der Linken hochgingen.
Andreas, nicht mit den Deckeln, das ist ein
bisschen die, laut. Ich bereite gerade was vorher. So.
Die, wo als erstes die Hände von den Linken hochgingen und die gesagt haben, ja, das wollen wir haben, weil die hatten sich damals eben auch oder hatten das gemeinsam mit der SPD eben vorangetrieben. Dann gab es bei der CDU einen interessanten Reflex von wegen, ja, wenn die Linken dafür sind, dann sind wir ja dagegen. Also blieben die Hände erstmal unten und ja, irgendwie gab es dann nochmal einen Zuruf aus unseren Reihen, als dann doch irgendwie der ein oder andere die Hand hochging, wo man dann sagte, irgendwie bleiben unten und so. Ich habe vorne in der ersten Reihe mitbekommen, dass es da eine Verwirrung gab beim parlamentarischen Geschäftsführer, der so immer oftmals den Vorturner dann auch macht.
Achso, und wenn der eben nicht,
der hatte die Hand nicht oben, ja, und dann alle anderen wissen, dann mussten in ihren Unterlagen, haben da ja immer so ein Heftchen, wo drin steht.
Das ist doch entwürdigend. Ja, das ist doch echt entwürdigend. Das kann man doch nicht mit sich machen lassen. Das war
so lustig, weil man halt wirklich so das direkte Feedback gesehen hat. Okay, bei den Linken und eben auch noch die Kommentare. Bei den Linken gehen die Hände hoch. Ja, dann müssen wir erstmal still. Ach nee, aber eigentlich sind wir doch jetzt, dafür sind wir ja auch. Und dann, ja. Also das war
jedenfalls. Andreas, ich muss dir das gleich wegnehmen. Das ist echt zu laut.
Ich bereite was vor hier.
Ja, aber dann mach's bitte schnell.
Fertig?
Aber das ist doch, also ich meine, das, also.
Ja. Aber so ist die, also und so, ja, ich weiß nicht, ob einem da noch jetzt weitere Beispiele zu dem Stichwort entwürdigend, aber wir erleben immer wieder auch natürlich solche Momente, wo man sich dann die Frage stellt, ja, wo sind wir hier eigentlich?
Erzähl mal noch mehr. So.
Ja, ich überlege gerade, ob mir
bist
noch
was einfällt. Bist du eigentlich freigestellt von deinem Job, solange du das machst, oder wie läuft das?
Ja, ich habe den beendet tatsächlich. Also nach der Wahl zum Fraktionsvorsitzenden habe ich mich dann entschieden, das dann nicht zu machen. Ja.
Und wirst dann nach dieser Zeit, wie lange es auch mal dauert, dir einen neuen Job suchen oder was?
Ja, gehe ich davon aus. Aber das ist auch immer...
aber du hättest ja auch, pausieren können, der musste dich ja wieder einstellen.
Ja, hätte ich auch. Aber ich habe erst mir zu der Wahlzeit oder Wahlkampfzeit da eben auch entgegengekommen. So, und haben wir uns so auch da geeinigt. Das war für mich auch völlig okay. Also ich habe auch keine Bedenken, persönlich jetzt Arbeit zu finden, wenn ich Arbeit brauche. Also ich habe da keine große Angst davor. Bin da aber auch sehr, ich komme mit sehr wenig aus, bin sehr genügsam. Insofern brauche ich da auch, also ich habe keine großen Existenzängste.
Genau. Also, was ist mit deinem Chauffeur? Was hast du den nach Hause geschickt?
Den habe ich noch gar nicht kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt...
ich habe gehört, dass ihr darauf verzichten wollt, auf diese Dienstwagen. Das finde ich aber ziemlich töricht.
Ja, was? Wolltest du mal mitfahren?
Du hörst zum ersten Mal davon.
Wir wollen darauf verzichten, ich glaube nicht. Ne?
Nee, weiß nicht, ob du, aber Andreas als Fraktionsvorsitzender...
Hat Anspruch? Hast du Anspruch auf
einen Dienstwagen? Also ich habe mich jetzt hätte Anspruch, ja.
Nee, du hast nicht nur Anspruch, sondern du hast einen Dienstwagen mit Fahrer und der existiert. Der steht vor der Tür. Also nicht vor dieser, aber von der ja, du willst.
Ich bin gespannt, wo du ihn mir morgen zeigst. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich muss auch bisher sagen, ich benötige ihn nicht wirklich. Das mag sich ändern. Ich habe schon ein bisschen mal eben auch den Michael Mayer gefragt, damals den SPD-Fraktionsvorsitzenden, sag mal, wozu braucht man den denn so? Und ja, mir hat dann auch gesagt, ja, das sind halt irgendwie dann viele Termine und so. Ich habe mich auch bei diesen Terminen bisher auch relativ stark zurückgehalten, also so Einladungen und zu so Veranstaltungen gehen. Ich nehme im Moment jetzt da mehr an, aber um mal nochmal zu gucken, wie das so ist. Ich war jetzt halt zum Beispiel nochmal irgendwie bei so einem Eisstockschießen, wo das irgendwie offensichtlich seit Jahren, Jahrzehnten Tradition ist, da auch, dass da immer die Fraktionsvorsitzenden hingehen. Das fand ich doch eine relativ ernüchternde Veranstaltung. Gab gar kein Eis, sondern nur so Platten irgendwie, wo man dann so gab es halt ein bisschen Presse und dann gab es ein paar Fotos und so. Ja, also ich muss das nochmal, auch meine persönliche Rolle da auch nochmal herausfinden. Da bin ich mir auf diesem Parkett, auf dieser Ebene tatsächlich auch noch relativ unsicher.
Socializing.
Ja, ja, das ist halt
Präsenz zeigen. Ja.
Also das ist tatsächlich auch ein Grund, den man wirklich anbringen kann, warum man auf solche Veranstaltungen gehen sollte. Und zwar nicht nur Ansprechbarkeit für irgendwelche Lobbyisten oder irgendwelche Leute, die halt irgendwas von einem wollen oder irgendwie ihre Themen oder was auch ihr Anliegen bei einem unterbringen wollen. Letzten Endes aber doch, nämlich immer, dass man eben merkt, okay, die sind ja wirklich jetzt auch da und mit denen kann man auch tatsächlich etwas machen. Und da geht es halt nicht nur immer um irgendwelche Firmen oder irgendwelche Lobbyvereinigungen.
So, jetzt aber Butter bei die Fische. Ja. Glaubt ihr wirklich, dass ihr 2013 gewählt werdet in den Bundestag? Weil Berlin, das ist ja relativ simpel, weil in Berlin ist das Potenzial für Protestwähler relativ hoch. In Berlin wird eine Partei, also in den Kreuzberg, in das Kreuzberger Abgeordneten, wie heißt es noch gleich?
BVV
gewählt, die also eindeutig eine Spaßpartei ist, die Partei zum Beispiel. Ja. Dann KPD-RZ ist auch gewählt worden, jetzt die Piraten. Also warum glaubt ihr, dass ihr auf Bundesebene gewählt werdet?
Ich glaube, wir müssen erst mal sehen, wie das in Schleswig-Holstein aussieht.
Ja. So, das ist also eine typische Wenn-Frage. Ich würde auch sagen, wenn wir da gewählt werden, werden wir auch im Bundestag gewählt. Würde ich festlegen.
Ist das ein Flächenland? Das ist nicht Berlin. Und da werden wir alle hinfahren und einen großartigen Wahlkampf machen.
Es gibt erstes Feedback aus der Berliner Region, den die Wähler wie auch immer dann in ihre Wahlentscheidung mit einfließen können, lassen können.
Und danach wissen wir mehr.
Ja. Also ich sage, wenn wir, und das mache ich selten, mich so festzulegen, wenn wir in Schleswig-Holstein in das Landesparlament gewählt werden, dann
ist Bundestag wir das realistisch.
Ja.
Mhm. Und ich meine, ich habe
bis... Hättest du für ausgeschlossen, dass ihr da reingewählt werdet, aber gut.
Ich habe bis 18:01 Uhr alle Hochrechnungen, Prognosen für Berlin Hochrechnungen genannt. Und erst als es da was gab, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es mehr als nur eine Prognose. Und vorher war das für mich abstrakt. So, ja, das sind irgendwelche Zeitungen, die schreiben da was von 8%. Das ist völlig unrealistisch. Macht mal, ich mache jetzt weiter Wahlkampf und um 18 Uhr wissen wir mehr.
Genau, so habe ich das auch gesehen. Also das war auch sogar, als ich da noch ins Abgeordnetenhaus dann eingeladen wurde oder da halt irgendwie aufgetaucht bin und so weiter und dann irgendwie selber auch noch gewählt habe. Und dann irgendwie immer auch gefragt wurde, das war völlig wie ein Film. Also man wusste zwar, okay, es gibt jetzt irgendwie diese Chance, wusste aber auch, ja, wann ist denn sowas das letzte Mal passiert? Wusste auch, die ganzen letzten Wahlkämpfe hatte man noch irgendwie in Erinnerung, wo man auch immer gehofft hat,
so sicher,
wo man immer 2009 zur Europawahl und dann wieder bei den anderen Landtagswahlen und immer wieder hatte man dann eben diese doch eigentlich ein relativ ähnliches Feedback von der Straße oder wo man dann auch merkt, okay, das kommt irgendwie an, das bewegt sich was und dann aber bei der letztendlichen Entscheidung es eben nicht über die Hürde geschafft hat und das war genau so, also ich habe auch immer so ganz fest wusste ich das vorher auch nicht, dass das wirklich klappt, also das war mir völlig klarhaft.
Komm, Philipp, lass uns Schluss machen, oder?
Ich merke schon, dass du unruhig bist. Also
wir machen 2 Stunden jetzt, oder?
Keine Ahnung. Naja, eine gute Stunde. So. Du bist irgendwie auf Krawall gebürstet so ein bisschen heute.
Findest oder?
Du? Ja.
Finde ich immer, oder?
Nee, bist du eigentlich eher selten. Normalerweise ist das Cindys Rolle.
So. Wo ist Cindy?
Keine Ahnung. Ich habe sie heute in der Kantine getroffen von ihrer Großküche.
Wo ist eigentlich Cindy?
Ja, und es arbeitet. Und
wo ist Frau Katja?
Die hatte sogar mal angedeutet, dass sie eventuell heute kommen wollen könnte, aber bisher ist sie, glaube ich, nicht da. So, also die Hoffnungen waren da, aber es hat irgendwie nicht funktioniert.
Ja, das kommt mir bekannt vor.
Ich wollte, eine Sache.
Jetzt was ist was denn? Runtergefallen.
Jetzt an Batterie. Du wolltest noch sagen, wo ihr so Momente hattet, so, das kann doch alles nicht wahr sein. Fallen dir da noch welche ein? Im Parlament? So nach dem Motto, der Geschäftsführer hebt nicht den Arm und alle zucken zusammen und er hebt doch den Arm, dann müssen wir doch abstimmen. Ach nee, doch nicht. Nee,
also jetzt. Das schon erzählt, das epische WTF in den Gesichtern der Linken.
Und kam denn noch mal was hinterher? Also war das nur so ein Staunen, so nach dem Motto, hä, was ist das denn? Oder haben die dann auch gefragt und mal geguckt und so?
Nee, da war da nicht, also wo es viel Feedback gab, negatives Feedback, als dann Pavel und ich den Bürgermeister mitgewählt haben und auch öffentlich dazu gestanden haben. Da war, ich weiß nicht, ob sie von der Linken war, richtig erregt, das könnte man noch nicht machen und das sei doch völlig unmöglich, dass die Opposition den Bürgermeister mitwählt und das würde ja alle Regeln brechen und das hätte ja gar nicht passieren dürfen.
Aber für euch war das auch eher so ein Hack, so ein bisschen so ein Medien-Hack, oder? So ein Politik-Hack, so nach dem Motto, wir wählen mal, wer weiß, dann wissen die nicht so genau, wir bekennen uns, aber da müssen die davon ausgehen, dass vielleicht auch noch ein paar mehr Piraten den Bürgermeister gewählt haben. Das würde heißen, dass er weniger Stimmen aus seiner eigenen Fraktion bekommen hat und so.
Einmal das und auf der anderen Seite natürlich auch ein Signal so, hey, im Gegensatz zu den anderen wollen wir eigentlich eine konstruktive Opposition sein. Wir wollen jetzt nicht auf Krawall gebürstet da irgendwie Stunk machen, sondern eigentlich wollen wir schon also zusammenarbeiten und zusehen, dass wir möglichst gut für Berlin was machen. Und
das sollte man, ich glaube, diesen Satz sollte man einrahmen. Wir wollen gar keine destruktive Opposition sein. Wir wollen auch nicht auf Krawall gebürstet sein, sondern dafür sorgen, dass wir für Berlin was Konstruktives tun. Das sollte man einrahmen.
Danke. Ja, kann man doch auch machen. Kann man uns ins Internet stellen. Aber fandet ihr den wirklich gut? Ich meine, hast du den von Herzen gewählt, den Wovereit? Weil du findest, es ist der richtige Bürgermeister?
Aber dann hätte man ja auch gleich in die SPD eintreten können.
Also ich meine, es hat ja eh keinen Unterschied gemacht, weißt du. Aber ich finde es schon mal cool, dass er sich vorgestellt hat. Ich meine, das ist nicht üblich. Dass die Oppositionsfraktion den Bürgermeisterkandidaten einlädt, sich vorzustellen, frei nach dem Motto, sorry, wir wählen nur Leute, die sich vorstellen, und dass er dann auch wirklich kommt.
Unwürdig. Andreas, jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen, bitte. Mann, du musst den nicht runterschmeißen, du kannst ihn auch auf den Tisch legen. Sag mal, irgendwie, ich im Kindergarten oder was?
Ja, so geht uns das häufiger.
Ja, also letzten Endes haben wir vielleicht abschließend dazu noch, der hat ja die eigene Vorstellung in der eigenen Fraktion dann auch sausen lassen, weil er sich bei uns gewollt oder nicht gewollt so festgequatscht hat. Also das hat man dann irgendwie auch Twitter noch gemerkt, okay, wir warten jetzt, wir sind jetzt eigentlich fertig, warten noch ein bisschen auf den Wovereit, ob er jetzt irgendwie kommt. Aber das war dann nicht. Okay, wir machen Schluss, schade. Kam dann irgendwie so als Nachricht aus der...
Aber er hat euch doch so vollgelabert. Er hat euch komplett vollgetextet und saß dann an Vortrag gehalten.
Es war natürlich auch lehrreich. Oder ich meine, das erlebst du dann halt auch. Es war dann natürlich auch nochmal eine andere Situation als im Parlament oder so. Und dann erlebst du das, wie der dich da so zutextet, vielleicht aber auch gar nicht so viel sagt. Ja,
ja, viel Rede, ohne es viel zu sagen. Ja. Ja.
So, aber so richtig ergiebig war das nicht, oder? Ich meine,
inhaltlich
war das nicht.
Aber es sind halt einfach mal sich nicht an die vorgegebenen Rituale halten.
Also nochmal zu den Momenten, wo man irgendwie merkt oder sagt, irgendwie, wo ist man hier? Das ist halt oftmals, sind das so organisatorische Momente. Also oder so im Moment halt, weil die halt im Vordergrund stehen. Das ist, mich nervt das auch. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn die Leute tatsächlich dann auch nicht nur irgendwie auf den Modus abstellen und irgendwie nach den Inhalten lechzend und dann auch nicht verstehen, warum davon denn jetzt noch nichts im Politik-Innenteil irgendwie in einem großen Artikel zu lesen ist oder so oder halt sonst auch wenig mitzubekommen ist. Und da müssen wir auch noch auf jeden Fall viel daran arbeiten, dass das zumindest über die uns eigenen Medien noch viel stärker auch im Vordergrund dann stehen kann. Also dafür zu sorgen, dass einfach auch mit geringem Zeitaufwand nachvollzogen werden kann, womit beschäftigen wir uns, was waren unsere letzten Positionen, Abstimmungen, Positionsentwicklungen, vielleicht auch Zusammenarbeit, Dinge mit anderen Fraktionen, wo haben wir was erreicht, wo sind wir gescheitert, etc. Also dieses Bild zu kriegen von uns im Moment ist noch viel zu schwierig. Also
würdest du denn sagen, dass die Tatsache, dass ihr Klaus Wovereit gewählt habt, zu der Seite, wo haben wir was erreicht oder wo sind wir gescheitert?
Naja, also ich habe ihn ja nicht vielleicht habe ich ihn auch gewählt.
Du bist dir nicht sicher, ob du ihn gewählt hast.
Nee, das ist wie bei dir, wo du mit der Partei, das ist schon lange her. Aber
so lange ist es doch nicht her, oder?
Naja, wenn man das so in Relation setzt.
Also zwei von euch haben Klaus Wovereit gewählt.
sagt man.
Also eine gewisse Menge haben Klaus Wowereit gewählt.
Dazu gehört ich würde sagen,
haben sich dazu bekannt.
Um die Frage ganz klar zu beantworten, nein.
Da hättet ihr doch gleich in die SPD eintreten können.
Ja, das hat noch nicht mal halb so viel Spaß gemacht.
Nein. Also die SPD hat dadurch zwei Abweichler mehr im Zweifel, von denen sie noch nichts wusste oder irgendwie hintenher erst klar wurde, okay, wie war das? Also das ist sehe ich tatsächlich auch nicht so eng. Es ist jetzt aber irgendwie nichts, wo ich sagen kann, wir haben was erreicht. Nee.
Also, mal, das ist ein großes Betriebssystem.
Jetzt haben wir da nichts erreicht. Also,
guck mal, du hast ein großes Betriebssystem, Abgeordnetenhaus, weißt du, und es gibt viele nützliche Knöpfe, aber es gibt halt auch ein paar Knöpfe, wenn du da drückst, dann geht da eine Lampe an und dann drückst du da eine Lampe an. Es macht auch Spaß, mal die Knöpfe zu drücken. Ja.
Eins, was man auf jeden Fall sagen kann, wo wir was für uns erreicht haben, immer noch nicht politisch, ist tatsächlich irgendwie dieser Lerneffekt, der war irgendwie immens, allein mitzubekommen, wie zum Beispiel Martin Delius rotieren muss, um überhaupt den Laden an der Schnittstelle zu eben den anderen Fraktionen, zu dem Parlamentsbetrieb am Laufen zu halten. Und wie viel Arbeit das alleine verursacht, das war, denke ich, vorher auch wenigen bewusst, wenn keinem. Also mir war es jedenfalls nicht bewusst. Ich wusste, okay, das ist viel Arbeit. Ich hatte aber nicht gedacht, dass das so viel und so viel zu erledigen ist irgendwie an Kleinkram, der sich dann eben zu einem Riesenberg auftürmt, wo man dann eben, wo man auch gerade Martin nochmal wie vielen anderen auch Danke sagen kann, dass er das so hingekriegt hat. Aber diese großen Erfolge inhaltlicher Natur, die werden uns, denke ich, auch schon nächstes Jahr erwarten von uns.
Entschuldigung.
Ja? War das eine Einladung?
Die großen Erfolge inhaltlicher Natur kommen.
Echt? Natur? Wie würdest du das formulieren? Erfolge. Fertig.
Bisher habt ihr, glaube ich, inhaltlich wenig oder
was? Wenig. Ich, ja. Also wir haben ein bisschen Klarheit geschaffen, das kann man schon sagen. Die ist ohne uns wahrscheinlich gegeben,
an Schulturen
und so weiter. Und auch
wir machen jetzt Strukturscheiße.
Ende nächstes Jahr.
Werden arbeitsfähig. Und je nachdem, wen man fragt, so ungefähr Faktor 4 bis Faktor 10-faches Tempo der Grünen ungefähr.
Hier gibt es noch eine.
Ich möchte euch in 30 Jahren sehen, dann sehen
die,
wir.
Die Piraten. Ersatz in 30 Jahren, der macht dann die Fraktionssatzung nicht mehr in 4 Tagen, sondern in 4 Stunden und ist dann auch nach 12 Tagen inhaltlich aktiv und nicht nach 180 oder 120 Tagen.
Philippe.
Hier gibt es noch eine technische Frage zum Liquid Feedback, ob das nicht irgendwie wie bei Wahlcomputern ist, also manipulierbar bis dorthin hinaus.
Also grundsätzlich sind mit Liquid Feedback nur namentliche offene Abstimmungen möglich. Allerdings haben wir bei der Einführung einen Fehler gemacht. Wir haben diese Pseudonymgeschichte gemacht. Und der Kontrollmechanismus bei Liquid Feedback ist unter anderem, dass du jeden fragen kannst, wie er gestimmt hat. Und wenn der Computer was anderes anzeigt, als der Mensch dann sagt, dann gibt es ein Problem. Dadurch, dass wir diese Pseudonyme haben, sind die Leute nicht eindeutig identifizierbar. Deshalb kann man sie nicht alle fragen. Deshalb gibt es Leute, die Liquid Feedback in der Art und Weise, wie wir es jetzt benutzen, einen Wahlcomputer vom Typ 2 nennen. Das ist bei uns in der Diskussion. Und zwar nicht bei uns in der Fraktion, sondern bei uns im Landesverband. Die Bezirke Friedrichshain, Kreuzberg und Pankow haben sich dafür entschieden, auf Gebietsversammlungen ein Liquid Feedback-System mit eindeutigem Identifikationsmerkmal in Betrieb zu nehmen, um diesem Umstand abzuhelfen. Der Landesverband Berlin kann frühestens zur nächsten Landesmitgliederversammlung darüber entscheiden. Aber ja, in einem gewissen Maße greift eine Wahlcomputerproblematik. Ja, das wird diskutiert. Ja, wir helfen dem ab. Ja, wir machen Fehler. Und ja, wir sind in der Lage, aus ihnen zu lernen.
Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, wenn es darum geht, so lokale Geschichten zu machen. Da musst du ja auch festlegen, wer wo wohnt. Also alleine dafür musst du dann ja auch so eine Art Klarnamenpflicht haben, sonst kommst du damit ja völlig ins Trudeln irgendwie, oder?
Ja, Gebietsmerkmal, eindeutige Identifizierbarkeit, ja.
Sowas, ne?
Und Zuordnenbarkeit.
Okay. Ja gut, ich glaube, oder gibt's hier noch irgendeine Frage? Frage an Andi Baum, ja an welchen?
Ja, stell dir mal die Frage.
Okay, ich stelle dir einfach mal die Frage, weil das hier was mit Lobbyisten zu tun hat. Ah, das stimmt, das wollte ich auch noch fragen. Haben die Piraten im Abgeordnetenhaus schon erste Erfahrungen mit Lobbyisten gemacht?
Ja, also klar. Also man auf jeden Fall Papiererfahrung. Erfahrung aus Papier. Also man kriegt unglaublich viel Post. Die abstruseste Sache war jetzt zuletzt ein Schreiben, was überhaupt keinen richtigen Absender hatte, von irgendeinem Wettverband oder einem Verband, der Wettfirmen im Internet irgendwie vertritt, aus London. Da gab es also auch nur eine, noch nicht mal eine Straße, sondern irgendwie auch nur Postleitzahl und Ort und halt den Namen. Und ansonsten keine Telefonnummer, keine E-Mail-Adresse. Ich glaube, hat auch irgendjemand unterschrieben. Also da gab es einen Namen, aber ansonsten nichts. Und das war dann doch schon, die meinten, ja, also das ist irgendwie alles rechtlich nicht haltbar. Also auch gerade den, was wir da kritisiert haben. Wir sind aber dabei, ein Lobbyistenregister aufzubauen, wo genau nachgeschlagen werden kann, mit wem wir es da zu tun haben und in welcher Situation.
Wo ihr das dann sozusagen selber...
Wo wir das aufhören
selber,
und wo wir dafür sorgen, dass eben auch die unsere Wähler nachvollziehen können oder eine Grundlage dafür haben, zu entscheiden, okay, also sind wir der Meinung, der ist ja jetzt irgendwie beeinflusst worden, weil der zu dem Zeitpunkt mal mit jemandem gesprochen hat, weil natürlich das auch eine Aufgabe ist, uns mit Leuten zu unterhalten. Und dann kommt man natürlich auch zu der Frage, okay, sind solche Organisationen wie der Föbut oder wie andere Bürgerrechtsorganisationen oder die Humanistische Union, sind das denn Lobbyvereinigungen und oder sind das eben keine? Und also da ist ja, oder der CCC, der Chaos Computer Club.
Jetzt müsste die Musik quasi so ein bisschen hochkommen, ja. Die Endmusik.
Genau, aber ihr habt noch keine jetzt so im Sinne von so persönliche Besuche im Abgeordnetenhaus, dass sie euch die Bude einrennen und Termine wollen und euch belabern.
Es gibt irgendwie, habe ich ja eine Menge, einen ganzen Stapel Post von Gesprächsangeboten, und den muss ich in den nächsten Tagen mal abarbeiten und mal zusagen oder absagen und ja, mal gucken. Ja, also bei einigen sagen wir vielen lieben Dank, bitte jetzt nicht mehr, andere Sachen ignorieren wir.
Genau, die einen werden ausgegrenzt, die anderen werden ignoriert.
Gibt ja auch berechtigte Anliegen, die eben sich zwischen solchen Stapeln auch verstecken können, die auch mit der Post kommen. Und wo man dann aber unter Umständen auf irgendwelche ja schlimmen Machenschaften von sonst wem hingewiesen wird, dem man vielleicht nachgehen sollte. Oder wo es eben auch die eigene Aufgabe als Abgeordneter ist, ja auch die Kontrolle, die einem aufgetragen wurde, dann auch auszuüben.
Okay. Gut, ja, ich glaube, wir haben so ein paar Themen haben wir dann doch irgendwie abgehandelt.
Philipp, ist es 3 Stunden jetzt oder so?
Das ist nicht 3 Stunden. Du musst, also, mir ist es lieber, du gehst, wenn du keine Lust mehr hast, so wie das mit Cindy auch ist, als ja, immer das, so auf die Tube zu drücken.
Ja, aber du kannst unangenehm. Nicht alles von mir haben, was du von mir haben willst.
Nee, das verlange ich auch nicht. Ich verlange, glaube ich, nicht viel. Okay.
Ich bin am Anfang dabei und am Schluss. Ich glaube mehr.
Okay. Ja, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für eure Zeit.
Ja,
gerne. Ja, wird sicher nicht das letzte Mal sein, dass ihr vielleicht hier aufschlagt.
Das befürchte ich auch.
Und genau, wir können ja mal auch, dann vielleicht kann man ja auch mal ins Abgeordnetenhaus kommen und eine Rundtour machen oder so.
Aber ohne mich.
Also ich habe eine sehr gute Kaffeemaschine.
Filterkaffee oder was?
Eine Espressomaschine, Dualbauler-System, E71 Kühlgruppe 61.
Himmel.
Ein Kaffee, ne? Thermoisolierte Dampfpflanze.
Aber da kannst du vielleicht Cindy dann dafür begeistern.
Auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall.
Genau. Cindy, eine Außenreportage.
Ja, genau, mit Cindy. Cindy im Akkord. Ich glaube, das wird auch ein echtes Highlight. Das wird da in die Annalen eingehen.
Ach was, in die Annalen? Mhm.
So ein schöner Schluss.
Genau, so lassen wir das immer stehen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis
am
bald.
Ende quasi.
Gerne.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.